Okay, hallo Martin, herzlich willkommen. Wie immer bitte ich meine Gäste immer, sich selber kurz vorzustellen, damit ich nicht in die Situation komme, sie vorstellen zu müssen. Würdest du ein bisschen was zu dir sagen, deinem Hintergrund, wo du herkommst?
Könnte ich machen. Ich stamme aus den Niederlanden, befasse mich schon längere Zeit mit der Philosophie im Allgemeinen und mit der Philosophie der Liebe im Besonderen. War dann einige Zeit in Amerika, in Paris, jetzt in Berlin und unterwegs nach Jerusalem.
Das heißt, du wirst bald nach Jerusalem ziehen und da weiter forschen. Und was wird dein Forschungsprojekt sein in Jerusalem?
Da werde ich mich mit der Philosophie Franz Rosenzweigs befassen, der auch Interessantes über die Liebe zu sagen hat.
Also die Liebe ist dein Thema und damit ist auch schon das Thema für heute gesetzt. Ich habe dich eingeladen, mit mir heute über Liebe zu sprechen. Und normalerweise, wenn ich Leute einlade, dann habe ich immer noch so einen Dreh drin. Also es ist, ich glaube, so ein Wort, zu dem ich einen Begriff, über den es zu sprechen gibt. Dazu habe ich noch nie jemand eingeladen, aber bei Liebe ist es so, das ist so ein großer Begriff, der steht so für sich. Alle denken, glaube ich, sie wissen, was Liebe ist. Und wenn man aber ein bisschen genauer nachfragt, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Und du kommst ja, aber wir sind ja hier auch nicht im Liebespodcast, sondern wir wollen uns ja über die Philosophie der Liebe annähern. Und du bist ja Philosoph. Und ich glaube, mich interessiert erstmal, warum interessiert sich die Philosophie für die Liebe oder interessiert sie sich im Moment für die Liebe? Es gibt eine Geschichte der Liebe in der Philosophie, die weit zurückreicht, aber die Liebe war auch eine lange Zeit abwesend in der Philosophie. Und in den letzten Jahren habe ich den Eindruck, bin gespannt, ob du das bestätigst, gibt es ein neues Interesse an der Liebe. Und hast du eine Idee dazu, woran es liegen könnte?
Ja, das ist eine ganz gute Frage. Du hast natürlich recht, dass am Anfang des Denkens in Griechenland, aber auch wenn es um die biblische Religion geht, die Liebe zentrales Thema ist. Ich will nicht sagen, dass es da unbedingt einen Begriff der Liebe gibt, denn Begriff würde schon sowas sagen wie eine deutliche Definition, die man irgendwie umgrenzen kann. Das hat sich bei der Liebe genau als besonders schwierig gezeigt. Aber Thema ist es sicher. Und dann irgendwie scheint es zu sein, dass mindestens in der Philosophie diese Zentralstelle der Liebe verloren gegangen ist. Und das hat etwas damit zu tun, dass die moderne Philosophie, so wie sie, sagen wir mal, ab Descartes kennen, eher auf anderes gerichtet ist. Und zwar versucht sie durch das Erkennen zuerst eine Beziehung zwischen Mensch und Welt zu stiften. Und das heißt also, die Philosophie wird grundsätzlich Erkenntnistheorie. Wie kann ich wissen, dass ich weiß, was ich weiß? Oder auch in anderem Ansatz könnte man sagen, es gibt natürlich die praktische Philosophie als Zugang zur Welt, die aber anfängt mit der Frage, was soll ich tun? Und wenn man zuerst anfängt mit dieser praktischen Frage, was man denn tun sollte, dann geht es darum, was Pflicht oder Gebot sei. Und wie wir wissen, sind Gebot oder Gesetz und Liebe gerade nicht so einfach zu vereinigen. Gerade daher, da sowohl beim Erkennen als beim Tun es erstens darum geht, was der individuelle Mensch in seiner Individualität dann zu tun oder zu wissen habe, bevor dann nachher so etwas wie eine Verbindung, eine Verknüpfung, eine Beziehung zu den anderen Menschen, die es irgendwie ja auch gibt, gemacht werden kann. Das heißt, sowas wie Liebe ist damit überhaupt nicht im Blick.
Und du willst also sagen, dass Liebe zwischen, also wenn die Philosophie sich aufteilt, also wenn Affekt und Verstand voneinander getrennt werden oder auch Handeln, Affekt und Verstand voneinander getrennt sind und sich die Philosophie aufsplittet in verschiedene Bereiche, dass die Liebe eigentlich nicht mehr vorkommt, weil sie weder in den einen Bereich noch in den anderen Bereich fällt.
Das hat sicher damit zu tun, ja. Natürlich ist es nicht so, dass wir Liebe am besten so denken können, als sei es nur ein Gefühl, nur irgendwie Affekt, etwas, das im Subjekt so ganz passiv und unvernünftig hin und her bewegt, aber nicht irgendwie auch auf der Welt bezogen ist. Wenn man da angelangen ist, dann wird es schwierig, noch ernsthaft über Philosophie über die Liebe nachzudenken und der Liebe einen Platz in der Philosophie zu geben.
Also Liebe sozusagen der Gegensatz zwischen Aktion und Passion eigentlich, ne? Also normalerweise würden wir wahrscheinlich Liebe eher spontan in die Passion, in die Leidenschaften einsortieren. Also wir werden irgendwie von der Liebe getroffen, wir sind der Liebe verfallen, irgendwas passiert mit uns, wir können uns nicht so ganz dagegen wehren, es überwältigt uns, also wir sind das passive Subjekt. Und aber wenn ich das richtig, ich habe das irgendwo am Rande gelesen und ich kenne mich mit Spinoza nicht so gut aus, ich glaube du aber schon, ne? Ich habe nur bei Badiou gelesen, dass Spinoza die Liebe, also dass er die Affekte aufteilt in Aktionen und Passionen und dass er die Liebe nicht in die Passionen einsortiert, sondern in die aktiven Affekte. Ne? Also was ja, was die Liebe, was eigentlich so ein bisschen konträr läuft zu dem, wie wir eigentlich heutzutage über Liebe nachdenken.
Bei Spinoza ist das ein bisschen kompliziert, würde ich sagen. Denn einerseits teilt Spinoza deutlich die Affekte auf in aktiv und passiv. Und wie immer bei Spinoza ist aktiv immer gut und passiv immer schlecht. Es geht darum, vollständig autark, autonom zu werden und nur aus sich heraus zu denken und zu handeln. Wenn das so ist, dann kommt man mit der Liebe irgendwie nicht weit. Trotzdem hat Spinoza auch die Gedanke, dass wir irgendwie teilhaben möchten und sollten an der Liebe Gottes. Diese Liebe ist aber rein intellektuell und ist auch aktiv zu denken. Denn Gott liebt sich, und indem wir Teil sind von Gott, und das sind wir alle, und indem wir das auch wissen und bewusst erfassen können, machen wir damit Teil aus dieser Bewegung der Selbstliebe, die in Gott sich bewegt, kreist.
Da haben wir dann wieder so einen schönen anderen Gegensatz. Es ist ja so toll, dass die Liebe zerfällt irgendwie immer in diese tollen Gegensätze, was es ja so schwer macht, sie zu fassen oder einen Begriff von ihr überhaupt zu etablieren. Und Passion und Aktion ist wahrscheinlich einer dieser Dualismen. Und dann Partikularität und Universalität ist dann ein anderer Dualismus. Und das hast du vorhin schon so kurz angesprochen, dass natürlich das Subjekt oder der Einzelne oder das Individuum der Liebe irgendwie verfallen ist. Und trotzdem reden wir über Liebe als einen Begriff mit einem Capital Letter, also mit einem die Liebe als das Absolute. Jede Philosophie muss irgendwie mit diesem Gegensatz sich auseinandersetzen. Also die partikulare Liebe, das vom Affekt getroffene Subjekt, und die universale Liebe, die dann oft mit Gott in Verbindung gebracht wird oder mit Ethik, ne? Aber irgendwie so in den ins Große gezogen wird. Und wo an dieser wo dieser Dualismus irgendwie, wo die Schnittstelle ist oder das eine ins andere übergehen kann, ich glaube, das interessiert viele. Bei Platon ist es ja noch ganz klar so, dass es sozusagen den Eros gibt und die Agape und dann Philia oder Phili, sagt man dann?
Da würde man sagen Philia, aber Philia. Platon spielt nicht mit diesem Begriffen Paar.
Ja.
Bei Platon geht es sowohl im Symposium als in dem Phaidros gerade um Eros. Mhm. Und über Philia spricht er eigentlich kaum.
Ja.
Dabei muss man aber wissen, dass diese Gegenüberstellung von Eros als Begierde, begehrende Liebe einerseits und Philia als Freundschaft, warme Liebe, die auch mit Sorge zu tun hat. Diese Gegenüberstellung ist überhaupt nicht so deutlich auf Griechisch. Natürlich haben diese Begriffe sich irgendwie herausdifferenziert in der Geschichte, aber wenn es nur ums Griechische geht, dann können diese Wörter oft einfach verwechselt werden. Mhm. Und wo die Grenze liegt, ist damit auch gar nicht so klar.
Mhm.
Das gilt auch sogar noch für das dritte Wort, das wir mal auf dem Tisch haben möchten hier. Gerade Agape, die sogenannte christliche Liebe, die bei Platon und Aristoteles noch nicht richtig vorkommt, denn das ist ein Wort, das erst später dann in der Sprache stark wird. Aber es ist nicht deutlich, dass was wir später mit christliche Liebe verstehen, dass es überhaupt keinen Platz hat im Denken der alten Griechen. Und dass es nicht mindestens teilweise sich deckt, auch mit Philia zum Beispiel.
Mhm.
Aristoteles zum Beispiel spricht ganz deutlich von der Liebe der Mutter für ihre Kinder als Philia.
Mhm.
Das würden wir also nicht als Freundschaft übersetzen können, aber muss schon so etwas sein wie sorgevolle Hingabe.
Ja, weil wir, glaube ich, es mit der Liebe mit so einem Begriff zu tun haben, der so vieles gleichzeitig bezeichnet, sind solche Sortierungen so verführerisch. Und deswegen, wie du meinst, hat sich das vielleicht auch so ein bisschen mehr rauskristallisiert, dass man eben sagen kann, ah, das ist Eros, das ist Agape, das ist Philia. Aber diese feine Aufteilung hat, glaube ich, ihre negativen Seiten oder ist natürlich verführerisch und dadurch auch ein bisschen zu einfach manchmal und vor allem überkreuzt sich ja alles die ganze Zeit. Also so wie du sagst, die mütterliche Liebe ist natürlich eine freundschaftliche Liebe und ich würde sagen, vielleicht gibt es auch eine erotische Beziehung zwischen Mutter und Kind, die jetzt keine sexuelle Beziehung ist, sondern aber einfach es gibt ja auch eine sinnliche Beziehung, eine Mutter, die ihr Kind nährt, da gibt's ja einen gewissen Eros, der da auch dabei ist, den wir heutzutage vielleicht lieber nicht benennen wollen und deswegen wäre uns der Begriff der Philia irgendwie dann oder der zuwendenden Liebe etwas gelegen kommender, aber so klar auseinander zu differenzieren ist das ja eigentlich nicht. Ne? Also eigentlich mischt sich ja alles. Oder beziehungsweise was bezeichnen wir eigentlich heutzutage alles mit Liebe?
Da müssen wir also aufpassen. Ja,
ja, da müssen wir auf jeden Fall aufpassen.
Und uns klar machen, was wir versuchen zu sagen. Das heißt aber auch nicht, dass alle Bestimmungen und Aufteilungen an sich verfehlt sind.
Mhm.
Also wir brauchen irgendwie ein Instrumentarium, um die Phänomene zu verstehen auch. Und es ist nicht ganz umsonst, dass diese drei Begriffe, über denen wir gerade gesprochen haben, Eros, Philia und Agape, sich irgendwie auch dann mindestens als Kurzbezeichnungen, als Wegweiser dann bewiesen haben.
Genau, und also wenn wir jetzt bei den Begriffen sind, die man die einer Sortierung helfen, und weil wir angefangen haben mit der Frage, warum interessiert sich die Philosophie überhaupt wieder für die Liebe? Oder also erstens, wir haben ein bisschen darüber gesprochen, warum die Liebe vielleicht aus der Philosophie ein bisschen verschwunden war.
Mhm.
Jetzt ist sie irgendwie wieder da, vor allem in der französischen Philosophie, ne, seit einigen Jahren. Und was ist jetzt dein Anliegen dabei? Also geht es dir auch darum, neue Begriffe zu entwickeln oder mit diesen Begriffen, alten Begriffen zu arbeiten? Oder warum denkst du, es ist wichtig, dass sich die Philosophie wieder mit der Liebe beschäftigt?
Erstens muss man natürlich aufpassen, dass es immer eine Unmenge von popularphilosophischen Beiträgen gibt.
Und die wollen wir natürlich nicht.
Dann mit der Liebe spielen irgendwie. Ein gutes Beispiel, das trotzdem klassisch geworden ist, ist Erich Fromms Buch über die Liebe, das in den 50er Jahren so auch in Bahnhofkioske verkauft wurde. Und das kann man immer noch ganz gut lesen. Ob das aber uns wirklich weiterbringt, das ist nicht so deutlich.
Ich finde gut, dass das heißt immer, bei sowas, wenn man Bücher entwerten will, dann redet man immer darüber, wo sie verkauft werden. Am Flughafen, Flughäfen und Bahnhöfe erscheinen. Ja. Das Schlimmste von allem zu sein.
Ja. Massatourismus auf dem Flughafen gab es damals natürlich noch nicht. Vielleicht war das auch besser so. Jedenfalls ist die Frage, ist denn wirklich etwas Neues los in der Philosophie, vielleicht in der französischen Philosophie, wenn es um Liebe geht? Und da würde ich ja sagen, das stimmt, da ist etwas los. Da müssen wir mal genauer schauen, was da passiert. Und da gibt es hauptsächlich zwei Denker, würde ich sagen, die sich da beteiligt haben an diesem Problem. Erstens Alain Badiou, der ein hübsches kleines Büchlein über die Liebe geschrieben hat. Und zweitens ist...
Lob der Liebe, ne? Heißt das? Auf Deutsch heißt es Lob der Liebe.
Ja, Lob der Liebe. L'éloge de l'amour. da könnte man also auch ein bisschen daran denken, dass er mit Erasmus spielt und sein Lob der Torheit. Denn irgendwie ist oder sollte die Liebe doch auch irgendwie Torheit oder Wahnsinn sein. Und zweitens gibt es dann Jean-Luc Marion, der schon längere Zeit aus dem phänomenologischen Blick versucht, die Liebe aufzuarbeiten. Und das Interessante ist, dass die zwei biografisch gesehen fundamentell gegenübergestellt sind. Badiou ist, wie bekannt, ein alter Maoist. Marion dagegen ist ein ziemlich orthodoxer Katholik. Und da würde man also fast erwarten, dass man einerseits von einem befreiten sensuellen Subjekt sprechen kann und andererseits von etwas leicht spießig, konservativ als Blickwinkel. Interessant ist, dass gerade das Gegenteil sich erweist, dass Badiou in seinem Lob der Liebe gerade dafür plädiert, dass so etwas wie langfristige Monogamie eigentlich die einzige philosophisch zu rechtfertigen Lösung des Liebesproblems wäre. Und dass Marion da entgegen gerade für das Sensuelle und das Leibliche auch viel Verständnis hat.
Mhm. Ja, weil bei Badiou ist es ja so, dass er das, was ich vorhin schon beschrieben habe mit der Passion, dass man sich ja von der Liebe getroffen fühlt und auch von so einer Kontingenz getroffen fühlt. Also man, heutzutage zumindest, gehen wir ja nicht davon aus, dass man sich aktiv verliebt, sondern man ist passiv, man fällt, also im Englischen sagt man ja to fall in love. Mhm. Und im Deutschen hat es was Aktiveres, aber ich glaube eigentlich, auch wenn wir im Deutschen davon sprechen, fühlen wir uns der Liebe eigentlich ausgeliefert und was kommt unvorhergesehen von außen herein, trifft uns und wir haben eigentlich gar keine andere Wahl. Also es kommt immer, es hat auch immer das Element des Neuen und des Zufalls und des Unvorhergesehenen und der Passivität. Und da setzt Badiou an, aber dann versucht er zu sagen, naja, aber wenn wir uns nur darauf konzentrieren, dann verpufft es eigentlich, dann ist es eigentlich auch nicht nennenswert. Also das ist irgendwie wie so ein billiger Effekt, der ist toll, den sollten wir auch genießen, aber dann geht es erst richtig los.
Ja.
Und ich glaube, er sagt mit Mallarmé, man soll den Zufall fixieren. Das ist seine sein Anliegen. Also was machen wir jetzt damit, dass die Liebe uns trifft? Da müssen wir doch irgendwie, damit können wir uns doch nicht zufrieden geben und immer nur auf diesen billigen Effekt hoffen. Und dann, und erst dann, also Badiou hat für ihn spielt das Event oder das Ereignis eine große Rolle, aber die Liebe, wenn ich es richtig verstanden habe, wird erst dann zum Ereignis. Also man könnte ja denken, das Ereignis ist, dass einen was trifft. Aber ich glaube, die Liebe wird für ihn erst dann zum Ereignis, wenn man es schafft, diesen Zufall zu fixieren und die Liebe auch dauerhaft zu machen. Also ganz klar dieser zeitliche Bogen der Dauer drin. Was ich auch bemerkenswert finde, also das, was du ja gerade schon hervorgehoben hast, dass er sowas ganz Konstruktives, ich glaube, das Wort verwendet er sogar, drinsteckt. Also, und für ihn ist die Liebe auf jeden Fall aktiv, nicht und konstruktiv, nicht destruktiv und er ist sehr affirmativ. Also er möchte das irgendwie bestehen machen und diese Monogamie oder auch diese, also er spricht erstmal, glaube ich, ich weiß nicht, ob er das Wort Monogamie wirklich verwendet, aber er spricht von der Zweierbeziehung.
Ja.
Und das ist, da ist er auch nicht der Einzige, also der von, wenn die Liebe immer, also die Liebe ist ja vielleicht interessant für die Philosophie, weil die Liebe immer eine Begegnung mit dem anderen ist. Mit dem anderen, mit der Welt oder mit dem anderen. Also das heißt, ich muss mich irgendwie öffnen, damit was in mich eintrifft, damit ich irgendwas aufnehmen kann.
Genau.
Und der andere ist aber für Badiou auf jeden Fall ein anderer. Es ist jetzt nicht eröffnet, man könnte ja auch sagen, man öffnet sich der Welt oder man öffnet sich mehreren Leuten, aber es ist eben diese eine Person. Und vor allem in dieser konstruktiven Art und Weise, weil er dem Dauer verleihen will, muss es ja sozusagen diese eine Person auch bleiben. Es ist sehr, sehr auffällig.
Das stimmt. Bei Badiou ist es allerdings so, dass es unterschiedliche Bereiche gibt. Und da hebt er wir vor. Und das sind die Liebe, die Politik, die Kunst und was fehlt mir jetzt noch? Was wäre Nummer 4?
Die Religion?
Nein, gerade nicht die Religion und auch nicht die Philosophie, denn diese vier sind, sagt er, die Konditionen für so etwas wie Philosophie.
Ja.
Seine historische Behauptung ist es also, dass erst bei den Griechen es alle vier gibt, denn mit der Demokratie haben die Griechen auch die Politik erfunden. Vorher gibt es überhaupt keine Politik. Mhm. Das ist also ein stark normatives Konzept davon, was Politik sein sollte. Versucht nicht etwa zu beschreiben, was die Ägypter dann gemacht haben oder das als minderwertig abzuschieben, sondern er hat ein bestimmtes Phänomen in Gedanken. Gut, es muss also diese vier Konditionen geben, bevor es so etwas wie Philosophie gibt. Und damit ist die Liebe nicht nur ein Teilbereich des menschlichen Daseins, aber ganz besonders notwendig für so etwas wie Philosophie und daher auch für menschliches Selbstverständnis.
Das ist eine Grundbedingung für die Philosophie.
Genau.
Also, das ist ja ein Unterschied, ob man jetzt als Philosoph versucht, die Liebe zu theoretisieren und dann zum Beispiel für sowas brauchbar zu machen wie eine Ethik oder sowas. Oder ob man sagt, naja, ich will sie erstmal nur als Grundbedingung der Philosophie überhaupt bestimmen. Dann muss ich sie ja noch nicht so einsetzen oder zum Beispiel in eine praktische Philosophie umwandeln oder sowas.
Als systematischer Denker meint Badiou natürlich, dass sie diese beiden Sachen zur gleichen Zeit machen kann. Das würde ich nicht gegeneinander ausspielen, nur ist es so, dass die Liebe bei ihm nur ein Begriff ist. Ja? Und Liebe und Politik oder Liebe und Kunst streng voneinander geschieden bleiben. Und es ist auch nicht so, dass die Liebe dann alle Ansprüche des menschlichen Daseins irgendwie vervorkommen muss. Mhm. Es gibt auch andere Bereiche. Das ist natürlich nett, aber was macht die Liebe denn genau für Badiou? Was du gesagt hast über Liebe als Ereignis, darauf kommt es sicher an. Was heißt denn Ereignis? Du hast gesagt, es ist konstruktiv, nicht destruktiv. Da würde ich aufpassen, denn Ereignis heißt immer auch Erschütterung. Mhm. Wenn ein Ereignis die Welt, so wie wir sie kennen, oder die Welt, die wir ja haben, erschüttert, verschwindet auch etwas. Mindestens verschwindet da eine bestimmte Sicherheit, die wir meinten zu haben. Und gerade da wir diese Sicherheit nicht mehr haben, entsteht diese Offenheit für etwas Neues.
Eine Umwälzung, ne? Mhm, genau. Revolution, und da sieht man ja auch schön, wie sich Liebe und Politik verbinden. Also in der Revolution, in der Umwälzung sozusagen, es gibt einen Kipp- oder Wendepunkt und danach entsteht was Neues, aber natürlich auf Kosten von was Alten.
Ja. Dann ging es auch noch darum, ist das, was wichtig ist an der Liebe, gerade dieses Moment von Erschütterung, dass man sich plötzlich ganz verknallt hat, oder hat es eher etwas mit Konstruktion, mit Projekt, mit etwas Langfristigeres zu tun? Und das Interessante, das Badiou sagt, ist, dass wir das Moment, dass wir uns verlieben, nie bewusst mitmachen irgendwie. Es ist immer so gestaltet für ihn, dass wir sagen, ich muss mich irgendwann verliebt haben, denn jetzt bin ich hier verliebt. Und wie weiß ich das? Ich weiß das, indem ich jetzt diese neue Projekte angefangen habe, indem ich gewählt habe, die Welt neu zu gestalten aus einem anderen Blickwinkel, die ich erst mit einem anderen zusammen gestalten
kann. Ah, du meinst auch, die Erschütterung wird erst im Rückgriff sozusagen als solche von, also bedeutsam, sonst wäre es irgendwie nur, ja, eine Erschütterung, die zu nichts geführt hätte, und erst in der Konstruktion, die danach kommt, kann ich mich auf diese Erschütterung überhaupt beziehen. Ja. Sonst wäre also eine Erschütterung ohne das darauffolgende dauerhafte Ereignis wäre eigentlich keine.
Ja, man könnte das irgendwie vergleichen mit Freuds Begriff von Nachträglichkeit, mhm, auch. Dass erst nachher das Trauma wirklich konstruiert wird.
Ja, es sagt, genau, mit dem Trauma, und aber auch Julia Kristeva spricht ja auch von der Liebe, hat ein Buch geschrieben, Geschichten von der Liebe, wo sie auch erstmal mit einer Entschuldigung anfängt. Das ist, finde ich, auch total toll, dass ganz viele, die anfangen, über die Liebe zu schreiben, also erstmal sagen, dass man über die Liebe eigentlich nicht schreiben kann und dann doch darüber schreiben, 500 Seiten. Und sie sagt aber auch an einer Stelle, über die Liebe kann man nur nachträglich sprechen. Und bei ihr ist es ganz stark auf die tatsächlich auf die Sprache bezogen. Und dass ich erst im Nachhinein Worte finden kann für das, was eigentlich passiert ist. Und während ich verliebt bin oder während ich vielleicht auch dem Geliebten, mit dem, den Geliebten anspreche, habe ich das Gefühl, einfach nur zu sprechen, zum ersten Mal überhaupt zu sprechen, so sagt sie das. Aber die Liebe wird auch bei ihr in der Sprache erst rückwirkend bedeutsam. Und das vergleicht sie dann mit der, ja, weil du gerade Freud genannt hast, mit der psychoanalytischen Kur, wo ja was Ähnliches passiert, dass man erstmal dem anderen gegenübersetzt. Das ist jetzt vielleicht nicht der Geliebte, aber es gibt natürlich die berühmte Übertragungsliebe, die ganz wichtig ist für die Psychoanalyse. Also sogar nicht weggekürzt werden soll, sondern wesentlicher Bestandteil davon ist. Und man redet und redet und jetzt und es fließt eigentlich nur so unzusammenhängend, könnte man meinen, aus einem raus. Das wäre dann das, was wahrscheinlich Badiou als nicht bedeutsam bezeichnen würde, kommt einfach nur raus. Und erst in der Auseinandersetzung mit dem anderen kann ich das in irgendeiner Weise überhaupt symbolisieren und damit vielleicht dann auch, oder in der Literatur zum Beispiel sublimieren. Aber erst in dieser Rückführung durch den anderen wird aus der Liebe eigentlich die Liebe. Davor ist es einfach nur ungebändigter Affekt oder einfach nur unzusammenhängende Signifikanten oder sowas.
Und dabei kommt auch, dass für Badiou also das tatsächlich körperliche, erotische Begehren eigentlich keinen richtigen Platz hat. Und da verwendet er dann Lacan, wenn er sagt, dass es so etwas wie eine sexuelle Beziehung überhaupt nicht gibt. Denn wo Sex ist, ist keine Beziehung. Wo eine Beziehung ist, ist mindestens in diesem Moment kein Sex. Das ist also schon eine strenge Trennung. Und da könnte man sich auch abfragen, ob so etwas wie Liebe als Wahnsinn, Liebe als das Erschütternde, wirklich einen Platz hat bei Badiou. zwar spricht er darüber und meint das auch in diesem mit dieser Idee von Erschütterung einen Platz geben zu können. Aber letztendlich mündet das doch aus in einer Situation, wo man zusammen als zwei sich ein Leben und daher auch eine Welt konstruiert, langfristig. Und der Badiou ist ein gutes Beispiel dafür auch. Der ist jetzt ziemlich alt, aber seine Frau strickt noch immer seine Pullis. Das sieht man auch.
Ja, genau, also was du gerade gesagt hast mit dem, also da spricht sowas durch oder man kann da den Versuch draus lesen, eigentlich was Unvorhergesehenes irgendwie zähmen zu wollen. Ne? Also dem zwar in seiner Theorie Platz einzuräumen und dem dann, aber dadurch, dass man es in die Theorie einfügt und in der Dauer fixiert, verändert man es ja. Das wäre auch die große Kritik von Nancy an Badiou, ist das gerade das, was ich vorhin kurz erwähnt habe, dass Badiou mit Mallarmé sagt, man muss den Zufall fixieren. Dass sobald man den Zufall fixiert, ist der Zufall eben kein Zufall mehr. Also man hat ihn nicht als Zufall fixiert, man hat halt einfach einen Raum geschaffen in einer Fixierung, aber damit wird das Wort ja eigentlich oder der Begriff ja eigentlich obsolet oder man arbeitet gegen den Begriff. Also man spürt da schon eine klare Bedürfnis heraus, Ordnung zu schaffen und vor allem Dauer zu schaffen. Ne? Also, ja. Und das ist ja aber auch, wenn man das jetzt von der Philosophie wieder in unsere alltägliche Lebenswelt übersetzt, das ist ja auch, wenn man sich diese ganzen Liebesratgeber anguckt, und es gibt ja unglaublich viele Podcasts über Liebe und Kolumnen und spielt natürlich eine ganz große Rolle, wobei ich mir aufgefallen ist, dass es in der Corona-Zeit extrem zugenommen hat. Weil die Leute natürlich in ihren Beziehungen sehr auf sich geworfen waren. Und dann immer die Frage, wie kann ich das denn erhalten? Und dann kommen dann so merkwürdige Begriffe dazu, die wir eigentlich sonst mit Liebe nicht assoziieren, wie Arbeit und also Arbeit an der Beziehung, funktioniert es? Also als wäre das so eine funktionierende Maschine, die geölt werden muss und so. Das ist sozusagen, was Badiou da beschäftigt ja eigentlich alle. Ne? Also wie kann man den nach diesem rauschhaften Anfang das in der Zeit fixieren?
Ja. Ja, man muss aber natürlich aufpassen, nicht zu verlieren, dass auch etwas wie Verführung und Spiel eine Rolle in der Liebe habe. Und wenn man alles auf Tätigkeit und Konstruktion setzt, dann hat man es sich schon leicht gemacht, könnte man sagen. Dann hat man keine Erklärung dafür, wie schwierig es tatsächlich ist, die Liebe zu verfestigen und nicht entrinnen zu lassen.
Genau, und dann wird die Beziehung so was ganz Merkwürdiges Drittes, wie so ein Objekt, an dem man arbeiten muss. Also es gibt dann die Liebenden und dann gibt es noch dieses dritte Ding und das ist die Beziehung und die funktioniert oder nicht und dann muss man sich dafür einsetzen.
Eine amerikanische Kolumnistin, Laura Kipnis, hat Interessantes darüber geschrieben auch. Und diese ganze Idee, dass die Liebe oder eine Beziehung Arbeit ist, man muss ja billig psychoanalytisch gesprochen immer an sich arbeiten und auch an seine Beziehungen. Und da hat sie gesagt, ja, hör mal, ich arbeite den ganzen Tag und dann komme ich nach Hause und dann möchte ich mal nicht mehr arbeiten und auch mal spielen können und nicht von diesem allem belastet sein und auch nicht ständig moralisch sein müssen, zum Beispiel. Mhm. Das ist also eine Spannung gibt zwischen Liebe und Moral. Das ist etwas, das wir oft sehen. Aber dass diese Spannung gerade nützlich ist, dass wir diese Spannung brauchen, ist etwas, das bei Badiou zum Beispiel nicht mehr da ist. Mhm. Und dann kommen wir nicht weit, würde ich sagen.
Mhm. Ja, ich hatte eine kleine Anekdote. Nee, ich habe Freunde von mir haben eine schreckliche Beziehung geführt und sind dann zur Eheberatung gegangen und kamen dann da raus. Also waren verheiratet. Und die Eheberaterin hat ihnen gesagt, und das hat mich unheimlich erstaunt, hat ihnen eigentlich geraten, hat sich das alles angehört und hat ihnen geraten, sich zu trennen. Und ich dachte, hey, dann hat die ihren Job nicht richtig gemacht. Die sind doch dazu da, das wieder zu reparieren, was zeigt, was mir nur spiegelt, dass wir davon ausgehen, dass jede Beziehung eigentlich reparabel ist. Und dass man zur Eheberatung geht, weil man wie zum Techniker geht, der das repariert. Und dass mir gar nicht in den Sinn gekommen ist, dass von dieser offiziellen Stelle, also von der Technikerin, vielleicht der Rat kommen könnte, ich glaube, das wird nichts, ihr solltet euch besser trennen.
Auch sich trennen kann ja eine Gunst und Gabe sein. Man muss nur verstehen, auch eine solche Gabe zu schenken. Das ist nicht immer einfach. Aber wenn es darum geht, die Liebe zu sehen als Ermöglichung der Freiheit, Ermöglichung des Selbstseins des anderen, dann kann gerade die wirkliche Erfüllung der Liebe sein, die Liebe zu kündigen.
Das ist jetzt interessant, was du sagst. Also erstens bringst du den Begriff Gabe rein, der ja wichtig ist, auch im Liebesdiskurs. Also dass man irgendwie immer die Frage, nimmt man oder gibt man? Oder ja auch die nehmende und die gebende Liebe. Und dann aber auch, dass wir reden jetzt schon eine Weile über Liebe und über Philosophie und Liebe. Und ich habe nur so den Eindruck, wir sind so, Liebe hat bei uns so eine hohe Stellung und ist dieser absolute Begriff, dass selbst die Dinge oder die Aspekte der Liebe, die vielleicht was Zerstörerisches haben könnten, immer wieder positiv gewendet werden. Also die Liebe scheint irgendwie, in der Liebe scheint dann doch immer alles positiv aufzugehen. Also wir haben sehr, soll man sagen, idealisierendes Bild der Liebe oder sowas? Also wo sind denn die Dunkel in dem Liebesdiskurs, auch in der Philosophie und oder auch bei Badiou oder Nancy oder Marion, wo sind denn die dunklen Seiten der Liebe? Also das Zerstörerische und vielleicht, du hast vorhin kurz den Begriff Wahn eingebracht, den Wahn und die Liebe, den denken wir noch zusammen, aber selbst da gibt es auch diese Wendung, dass irgendwie Wahn wollen wir eigentlich nicht, aber Liebe und Wahn zusammen ist irgendwie okay. In der Liebe sind wir bereit, den Wahn zu akzeptieren. Also scheint in diesen Begriffspaaren, die man schnell aufmachen kann, Liebe und Wahrheit, Liebe und Schönheit, Liebe und Ethik, Liebe und Wahn, scheint die Liebe irgendwie alles, was wir vielleicht sonst auch als eher destruktiv wahrnehmen würden oder pathologisieren würden, frei reinzuwaschen von in dem Fall Wahn von dem Pathologischen. Das ist doch irgendwie auffällig. Also wir sind bereit, den Wahn in der Liebe zu akzeptieren.
Sind wir, und das ist auch gut so, denn wir leben schon in einer ziemlich durchrationalisierten Welt. Und damit wir noch in einer solchen Welt leben können, brauchen wir auch irgendwie die Ressourcen des Irrationellen. Das einerseits. Aber andererseits ist es natürlich nichts Neues. Denn für Platon ist gerade der Wahnsinn der Liebe das, was die Liebe göttlich macht. Gefährlich, aber auch göttlich.
Aber immer nur in Verbindung mit Liebe, ne? Weil ich würde dir ja zustimmen, dass man, man Raum machen muss für das Irrationale. Aber für den Wahn oder Wahnsinn scheint kein Platz zu sein, es sei denn, der Wahn tritt in Verbindung mit der Liebe auf. Als wäre die Liebe so eine Fassung, als würde die Liebe selber schon so einen Rahmen setzen, innerhalb dessen man dann loslassen kann oder wahnsinnig oder irrational sein kann, aber nur, weil es gebunden ist durch die Liebe. Und eine Irrationalität ohne diese Bindung oder Fassung ist viel schwerer zu akzeptieren.
Das stimmt, ja. Aber so etwas passiert natürlich nicht nur und in der Liebe. Da könnte man an Beispiele denken, wie man die aus der russischen Literatur kennt, wenn es um der heilige Ehre geht. Ne? Also auch da, dann religiös gefahmt natürlich, geht es um Leute, die irgendwie den Verstand verloren haben, aber gerade in dieser Verstandslosigkeit etwas besser sehen, etwas Größeres sehen, als normalerweise in der bürgerlichen Gesellschaft gesehen werden kann. Das heißt also, da werden transzendente Ansprüche erhoben. Und das Transzendente ist gerade das, was wir nicht normalerweise annehmen möchten oder können. Das, was die Welt erschüttert.
Und dafür ist vielleicht, das wird vielleicht dann dadurch gerade in der Liebe akzeptabel, weil es eben diese Erschütterung gibt. Aber das, um auch bei dir zurückzukommen, natürlich eine temporäre Erschütterung ist, die dann in seinen Augen zumindest fixiert werden sollte. Also es gibt dann wieder eine Einspeisung des erschütterten, wahnhaften Moments, das einen über sich selbst hinaustreten lassen kann. Aber es gibt immer eine Rückführung. Und das ist wahrscheinlich diese Bindung, von der ich gerade gesprochen habe. Also man weiß, es kommt wieder es kann wieder in das rationale Sinngefüge eingegliedert werden. Ne?
Ja. Dabei kann man sich auch fragen bei Badiou, was Liebe denn, was es genau auf sich hat mit der Liebe spezifisch, abgesehen davon, dass es etwas mit zwei Leuten ist. Gibt es denn bestimmte Merkmale, die der Liebe zukommen? Das Interessante ist, dass er da zwei Meinungen zu haben scheint. Einerseits hat auch ein schönes kleines Büchlein über Paulus geschrieben. Und das ist natürlich interessant für die Philosophie der Liebe, da die drei höchsten Begriffe für Paulus Liebe, Hoffnung und Glaube sind. Ich sollte eigentlich sagen Glaube, Liebe, Hoffnung und Liebe, aber die Liebe ist das Größte. Gut, schauen wir mal, was Badiou dazu zu sagen hat. Und siehst du eigentlich, dass er Liebe so umformt oder unter den Tisch spielt, dass es genau auf das Gleiche wie Glaube ankommt. Nämlich so etwas sich verbinden an einem Ereignis, das du nicht ganz verstehen kannst, aber gerade in Hoffnung versucht weiterzutreiben. Also das ist natürlich etwas Wichtiges, dass wir auch bei Badiou nicht aus dem Blick lassen können, dass so etwas wie Ereignis oder Erschütterung und dann auch Begeisterung und dann auch Konstruktion nie so etwas wie Sicherheit geben kann. Wir verbinden uns an eine Möglichkeit, wovon wir hoffen, dass die etwas Neues und Gutes bringt. Aber damit sowas möglich ist, muss es immer auch so sein, dass das Neue, das wir versuchen zu verwirklichen, auch das Nicht-Gute, sogar das Böse sein könnte. Badiou versucht irgendwie, sich daraus zu reden, indem er sagt, nein, aber wirkliche Ereignisse sind immer auf das universell Gute gerichtet und da werden keine ausgeschlossen. Daher zum Beispiel, wenn wir politisch reden, ist die Oktoberrevolution in Russland ist ein Ereignis, aber dass die Nazis dann in Deutschland die Macht ergriffen haben, ist das nicht. Und es gibt objektive Merkmale, die wir da verwenden können, um zu sagen, nein, das war ein Pseudo-Ereignis.
Weil es nicht auf das Gute hinzugeführt hat, oder warum?
Weil es nicht auf Universalität gerichtet ist. Denn da wird der andere ausgeschlossen, der Jude, der Kommunist, wie auch immer. Das ist ein bisschen pauschal. Denn wenn du wirklich Erschütterung denken willst, wenn du wirklich das Gefährliche, das du noch nicht verstehen kannst, das du noch nicht meistern kannst, aber das du versuchst zu verwirklichen, denken willst, dann kannst du natürlich nicht vorher absichern, dass es auch auf das Gute hinauslaufen. Mhm.
Ja. Unterscheidet das vielleicht auch, also Žižek hat ja auch ein Buch geschrieben über das Event. Mhm. Und das ich nicht gelesen habe, ich habe nur so einen kurzen, ist ja immer schmerzhaft, Žižek beim Reden zuzuhören, aber ich habe mir so ein kurzes YouTube-Video angeguckt, wo er darüber spricht. Und man könnte eigentlich denken, das ist genau das gleiche Buch oder ist genau Badiou's Theorie, weil er redet von dem Event, er nimmt als Beispiel Liebe, er redet von der Erschütterung und dass das aber eine Umwälzung ist, dass danach was anderes kommt. Und trotzdem ist vielleicht das, denke ich gerade, was die beiden unterscheidet, dass Žižek nicht, also wahrscheinlich diese Teleologie oder diese Ausrichtung auf das Gute oder dass ein Event dann erst zu einem Event wird, wenn es sozusagen geschichtlich sich einsortiert in die in diese fortschrittliche, gute Richtung. Das wäre natürlich überhaupt nicht in Žižeks Sinne. Also vielleicht ist das Ereignis im Sinne von Žižek eher eins, dass erstmal diese Erschütterung ist und nach mir die Sintflut und mal gucken. Und bei Badiou muss es sich dann aber wieder zusammenfügen in dieser konstruktiven Weise und dann auch in eine gewisse Richtung zeigen. Ne? Und könnte man das so sagen, meinst du?
Ich denke schon, ja. Und damit wird das alles sehr viel weniger gefährlich.
Mhm. Für Badiou jetzt, ja.
Ja. Ich glaube aber, dass diese strikte Trennung zwischen körperlicher Begierde einerseits und so etwas wie langfristige Lebensgestaltung, ja, das kann man natürlich machen, ja, im Denken. Lässt sich das aber auch leben, ist eine andere Frage. Ich würde sagen, die Erschütterung der Liebe ist gerade, dass sie genau, wenn wir nicht möchten, dass unsere Welt erschüttert wird, das passiert.
Mhm. Mhm. Jetzt finde ich diese Paarung von Liebe und das Neue interessant. Also weil das Ereignis oder die Erschütterung bringt ja was Neues rein. So würde Christeva das auch sagen. Wir erneuern uns stetig durch die Liebe. Das ist auch, warum die Übertragungsliebe in der psychoanalytischen Sitzung irgendwie von Bedeutung sein kann, weil es eine Öffnung gibt und einen anderen und ich lasse was Neues zu. Und sie spricht interessanterweise auch von der Psyche als offenem System, also fast systemtheoretisch. Und die Liebe erlaubt es, dass was Neues reinkommt. Jetzt der andere große Systemtheoretiker, der sich damit auseinandergesetzt hat, ist Niklas Luhmann, der ja auch ein Buch geschrieben hat, Liebe als Passion. Und da geht es auch um das Neue, aber hier ist es nicht so, dass die Liebe dazu da ist, das Neue zuzulassen, sondern eher genau andersrum, dass die Liebe, die er als Kommunikationsmedium versteht, dazu da ist, eigentlich das Neue zu selektieren. Also für ihn ist es eher so, dass zunehmend in der modernen Gesellschaft das so eine kognitive Überforderung gibt und zu viele Sinnzusammenhänge oder Sinnangebote, die erst strukturiert werden müssen und dass die großen Leitlinien, anhand derer man das hätte machen können, wie Religion und solche Sachen an Vorherrschaft verlieren und dass es deswegen eigentlich sowas wie Filter braucht oder Kriterien, anhand derer man diese ganzen Sinnangebote strukturiert und dass Liebe diese Funktion in unserer Gesellschaft hat. Also er spricht von sozialen Systemen. Eine Partnerschaft wäre ein soziales System, aber natürlich ist der Staat auch ein soziales System. Die greifen also ineinander. Und Systeme wollen sich schützen. Und wie halten jetzt diese Systeme zusammen angesichts des Überangebots des Neuen in der Welt? Und wenn ich jetzt mich mit jemandem zusammentue über die Liebe, dann ist das wie so eine Art Verabredung, dass wir sagen, wir beide gemeinsam können die Sinnangebote gemeinsam strukturieren, so dass sie keine Gefahr, sondern eine Stärkung für unser System darstellen. Das heißt, wir einigen uns so ein bisschen, wir haben vielleicht den gleichen Geschmack oder unsere Berufe passen ein bisschen zueinander. Also die Festigung entsteht hier auch über die Liebe, aber und sie hat dadurch auch sowas Konservierendes, wie Badiou das ja auch gerne haben will, nur beschreibt er das natürlich komplett anders und es ist eher eine Komplexitätsreduktion. Und dieses, die Liebe im Vergleich mit dem Neuen, so mal von diesen beiden Seiten zu sehen, finde ich ganz produktiv, weil das auch natürlich einen ganz anderen Bereich noch mit reinbringt, der ja oft im Liebesdiskurs total außen vor gelassen wird. Und das ist natürlich die soziale Funktion der Liebe, ne? Also das von so einem soziologischen Winkel aus zu betrachten.
Ja, wenn man einem Soziologen fragt, dazu was zu sagen, dann bekommt man natürlich auch eine soziologische Antwort. Und Luhmann scheint mich besonders darauf gerichtet zu sein, dass Partnerschaften und wie sie angeknüpft und formiert werden, sich grundsätzlich geändert haben, so sagen wir mal mit der Romantik um 1800. Vorher war es eine einfachere Situation, denn Partnerwahl fand normalerweise nicht aus höchst individuellen Gründen statt, aber war schon präformiert. Einerseits war der Lebenshorizont von den meisten Menschen ziemlich beschränkt. Man wohnte auf einem Dorf oder in irgendwelcher Stadt. Zweitens gab es da deutliche Schichten, die schon eingeteilt waren, also Klasseunterschiede. Und dann geht es hauptsächlich um Besitzverteilung oder Besitzbehaltung in einer Familie. Und natürlich so etwas wie Fruchtbarkeit, das hilft auch. Mit der Romantik aber ändert sich das grundsätzlich, indem all diese Systeme, die bis dann da waren, irgendwie an Kraft verlieren. Und das heißt, dass plötzlich die Beziehung alle Last, die vorher von den anderen Systemen getragen wurden, selber tragen muss. Luhmann ist ziemlich skeptisch, wenn es darum geht, ob so was auch klappen kann, ob wir nicht systematisch sowas wie die Liebe überfordern. Da gibt es auch keine einfache Lösung natürlich, denn ja, in der Soziologie kann man auch nicht direkt eingreifen oder andere Vorschläge machen. Observiert das aber. Wir machen uns alle irre, wenn es um sowas wie die Liebe geht, denn unsere Gesellschaften sind so konstituiert, dass die Liebe eine Rolle spielen muss oder so viele Rolle zugleich, wenn es nicht nur um Nachkommenschaft und Besitz geht, aber auch intellektuelle Interesse, politischer Geschmack und so noch einige andere Sachen, die man erfinden kann, dass eine gelungene Beziehung faktisch unmöglich wird.
Ja, genau. Das, und dann ist Liebe natürlich so ein ganz, bietet sich irgendwie an, weil es sehr viel verdeckt. Ne? Also ich war vor ein paar Jahren bei einer Hochzeit eingeladen im Standesamt und Freunde von mir. Und die, es gibt ja sehr viele, der Staat fördert die Institution Ehe ja aus sehr verschiedenen Gründen. Und es gibt sehr viele verschiedene Vorteile, die man damit, das ist ja auch alles nichts Neues, aber die man damit erringen kann. Finanzielle, aber auch Status, also Aufenthaltsstatus und solche Sachen. Also es gibt viele gute Gründe zu heiraten. Und die scheinen aber, also vor der Institution, also in dem Moment der Zeremonie, wo diese Ehe geschlossen wird, dürfen die irgendwie nicht benannt werden. Das ist mir in diesem Fall sehr besonders aufgefallen, weil das war eine Ehe, die geschlossen wurde. Das war eine Liebesbeziehung, aber sie wurde eigentlich aus einem anderen Grund geschlossen, nämlich wegen der Aufenthaltsgenehmigung. Und in der Rede von der Standesbeamten, die nicht abgesprochen war mit diesem Paar, ging es eigentlich die ganze Zeit nur um Liebe und es wurden Dinge vorausgesetzt, die einfach nicht zutrafen. Zum Beispiel hat sie gemeint, hat sie die Beiwohnenden angesprochen und meinte, wir haben uns jetzt hier alle versammelt. Manche von ihnen werden vielleicht überlegt haben, also werden unterschiedlich auf die Nachricht reagiert haben, dass diese Ehe geschlossen wird, werden sich gefreut haben. Manche werden gedacht haben, oh, warum erst jetzt zum Beispiel. Und diese Beziehung gab es aber erst seit 2 Monaten. Und dann ging natürlich so ein Raunen und Lachen durchs Publikum, weil natürlich niemand in diesen 2 Monaten gedacht hat, oh, warum erst jetzt. Und das hat aber so offensichtlich gemacht, dass, und das war ja keine kirchliche Zeremonie, ne? Also, sondern das war eine standesamtliche Rede, die niemand bestellt hatte, die aber die Liebe vorausgesetzt hat und vor allem als einzigen Grund akzeptiert hat. Hätte jetzt irgendwer in diesem Moment gesagt, nee, es geht hier nicht um Liebe, also es geht vielleicht auch um Liebe oder Liebe existiert auch, aber es geht hier um ein anderes Angebot, das der Staat seinen Bürgern macht durch die Institution Ehe, nämlich Aufenthaltsgenehmigung. Das wär unmöglich gewesen. Also es wäre nicht nur eine Frage des Takts gewesen, sondern ich glaube, dass es vielleicht sogar Konsequenzen gehabt hätte, in der Hinsicht, dass das dann genau überprüft wird, ob dieses Paar überhaupt zusammenbleiben darf. Und da gibt es natürlich einen irrsinnigen Widerspruch. Das ist, glaube ich, woran, wo Luhmann ja auch drauf abzielt und sich ja auch mit Recht hat. Es gibt sowas sehr Undefiniertes in der Liebe, das aber undefiniert sein muss, bleiben muss, weil es quasi den Puffer darstellt oder den Deckmantel darstellt für die vielleicht etwas schwerere Mechanik, die diese Gesellschaft zusammenhält, die vielleicht als solche nicht so leicht zu ertragen ist.
Ja, indem man die kirchliche Ehe eigentlich irrelevant gemacht hat, bleibt irgendwie so ein Überschuss an Zeremonialbedarf, das sich dann so äußert. Aber das Komische ist natürlich auch, dass auch die bürgerliche Ehe überhaupt keine Notwendigkeit mehr hat. Leute, die nicht verheiratet sind und trotzdem zusammen sind, haben eigentlich keine Probleme. Da gibt es unterschiedliche Verträge und Abkommen, die man schließen kann, um das alles zu vermeiden. So habe ich eine Freundin, die bestimmt nicht heiraten mochte und stattdessen, ich glaube, 5 unterschiedliche Papiere unterschreiben musste, damit ihre Lage mehr oder weniger genau so war vor dem Gesetz, als hätte sie geheiratet. Da würde ich sagen, also ja, wenn du nur im Namen nicht verheiratet bist, dann hättest du einfach heiraten können, als diesen ganzen Tanz aufzuführen, nur damit man den Namen Heirat entkommen kann. Aber dann stellt sich die Frage, gibt es denn noch Unterschiede zwischen Beziehungen, die irgendwie offiziell dokumentiert sind oder nicht? Natürlich gibt es, wenn es um die juridische Lage geht, deutliche Unterschiede. Aufenthaltsgenehmigung wäre so ein Ding, auch mit Steuern hat es so etwas auf sich. Aber ansonsten glaube ich, dass die wirkliche, das wirkliche Erlebnis der Liebe als Dauerhaftes nicht mehr auf diese Weise zeremoniell verankert ist in unserer Gesellschaft. Mhm. Nein. Irgendwie muss das anderswo stattfinden. Und wo dieses anderswo ist und was da denn passieren sollte, das haben wir alle zu erfinden, scheint es. Die festen Formen, die es dafür mal gab, die sind mindestens für viele nicht mehr da.
Genau, erfinden ist auch ein gutes Schlagwort, weil jetzt habe ich ja gerade vom Neuen und der Liebe gesprochen und wie es dazu verschiedene Ansätze gibt, aber das geht von dem Neuen aus, was sozusagen einen trifft, sei es jetzt irgendwie als unerwartetes sich verlieben oder sei es als Informationsüberforderung bei Luhmann oder Sinn, Überangebot an Sinnproduktion, Sinnangeboten. Und das Erfinden, da geht es ja auch um das Neue, nur das gemachte Neue. Also das Erfinden von Lebensentwürfen vielleicht, wenn man es als Beziehung sehen will, Aber auch Ann Carson, ich weiß nicht, ob du dieses Buch kennst, Arrows the Bittersweet, ist ein ganz wunderbares Buch, wie ich finde, sagt an einer Stelle, alle Liebenden denken, sie erfinden die Liebe neu. Also da ist auch wieder dieses die Beziehung von Liebe zum Neuen drin, als hätte man sie sich eigentlich, als wäre die so besonders, als hätte man die sich ausgedacht und als wäre das zwischen in dieser Begegnung mit dem anderen Menschen was ganz Neues, was es vorher nicht gegeben hätte. Selbst wenn man sich oft in seinem Leben verliebt und immer wieder diesen Moment hat, dann fühlt es sich ja doch immer wieder an wie was Neues und als hätte man es eigentlich gerade erst erfunden.
Würde ich sagen, ja. Und das, damit wird dann natürlich auch klar, dass wenn es philosophisch mindestens bei der Liebe um so etwas wie Erschütterung, Ereignis, das Neue, das Plötzliche geht, Beziehungen, Liebesbeziehungen, oft auch eher zum Obstakel werden, als dass sie wirklich die Gestaltung einer solchen Erschütterung sein. Das ist also fremd. Ja. Da müssen wir aufpassen mit Badiou. Denn obwohl es natürlich nett ist, dass er immer noch geheiratet ist mit seiner Frau und dass sie immer noch seine Pullis strickt, ist das nicht notwendigerweise die Lösung für alle.
Genau. Ja, bei Nancy habe ich gerade gelesen, dass er gesagt hat, die Philosophie ist gut darin, Beziehungen zu beschreiben, aber sie ist nicht gut darin, Begegnungen zu beschreiben. Weil die Begegnung eigentlich, das erschütternde Event oder das erschütternde Ereignis selber, dass so eine Begegnung ja sein kann, das kann mit einem anderen Menschen sein oder einfach einer unvorhergesehenen Situation, dass das in seinen Augen eigentlich außerhalb des Bereichs der Philosophie fällt. Und er meint, die Philosophie will das eigentlich immer thematisieren und kann dann aber eigentlich nur auf die Transzendenz verweisen, aber sie nicht wirklich fasst, also kann immer nur die Richtung zum Beispiel von Literatur zeigen oder von Kunst zeigen. Und das ist was auch bei Julia Kristeva in ihrer ganzen Theorie, aber auch in ihrer Theorie der Liebe sehr, sehr auffällig ist, dass es erst den Versuch einer Annäherung gibt. Und dann aber, wo suchen denn dann die Philosophen nach den Beweisen der Liebe oder nach dem Ausdruck der Liebe? Das ist meistens Literatur. Ne? Also dann wird Proust herangezogen oder die moderne Literatur oder Werther. Und das sind ja aber selbst schon sublimierte Produkte. Mhm. Ne? Also da hat ja schon eine Übersetzung stattgefunden. Und bei Nancy ist es so, dass er selber einen Text über Liebe geschrieben hat, den du wahrscheinlich kennst, ne? Shattered Love, wo er eigentlich schon klar versucht, die Liebe zu philosophisch zu theoretisieren. Und jetzt aber, der Text ist aus den 90ern, und jetzt in seinem letzten Buch, Begegnung, endet dieses ganze Buch, das ja auch sein letztes sein wird, weil er gerade gestorben ist, ein Buch, das eigentlich ein Dialog ist, endet damit, dass er eigentlich sagt, Begegnungen, und damit meint er auch die Liebe, damit kann sich die Philosophie eigentlich gar nicht auseinandersetzen. Das kann vielleicht die Kunst, aber die Kunst hat, die Kunst kann vielleicht was darüber wissen, aber das ist ein anderes Wissen, so endet dieses Buch.
Ja, de mortuis nihil nisi bonum. Aber da würde ich dann doch sagen, dass ich immer misstrauisch werde, wenn Philosophen sagen, dass die Philosophie etwas nicht kann. Da ist meistens etwas los. Denn indem ein Philosoph sagt, dass die Philosophie etwas nicht kann, behauptet er natürlich tatsächlich etwas, gerade über diesen Bereich, wo die Philosophie irgendwie keinen Zugriff haben würde. Das ist also an sich schon widersprüchlich irgendwie. Nancy's eigene Gedanken über die Liebe in Shattered Love sind aber sehr interessant, die treffen auch zu. Und ich glaube, es ist ein bisschen so ein französischer Reflex, immer versuchen zu sagen, dass die Vernunft oder das diskursive Denken oder die Philosophie nicht imstande sind, X zu tun. Diese Selbst- Kasteilung der Vernunft, die letztendlich auf ein leeres Spiel ausläuft, würde ich sagen.
Ja, oder ein Spiel mit der Leere, wenn ich das jetzt hier einmal so umdrehen darf, weil das stimmt natürlich, dass und Nancy ist ja hat ja eine sehr bewegte Denkart, also es geht eigentlich darum, in Bewegung zu bleiben. Und man könnte ja sagen, das ist eigentlich selber so eine erotische Dynamik, ne? Also in jeder Eros oder jede Begehrensdynamik oder jede Liebesdynamik braucht ja was Unbenennbares, damit das Ganze überhaupt in Bewegung bleibt. Und vielleicht ist es zeigt sich bei Nancy oder bei vielen anderen französischen Denkern oder überhaupt Denkern überhaupt in dieser Unruhe, die eigentlich sagt, ich will hier was wissen, aber ich kann hier was nicht wissen, und dann eigentlich was darüber aussagt, dass man was nicht aussagen kann, was ja ein Widerspruch ist, bleibt aber dieses Denken in Bewegung. Und dazu braucht es aber die Leerstelle. Und ich glaube, die Leerstelle ist in der Liebe ganz wichtig, und vielleicht können wir darüber ein bisschen sprechen, weil vielleicht, ich habe so drei verschiedene Leeren ausgemacht, Leerstellen. Und vielleicht fallen dir noch mehr auf. Also erstmal würde ich sagen, darüber haben wir schon gesprochen, dass Liebe so ein großer Begriff ist, dass er eigentlich in sich nicht leer bleibt. Also Simone Weil würde das sagen, das ist ein empty word. Mhm. Also empty words sind Worte mit Großbuchstaben, capital letter words, die sozusagen komplexe Inhalte unter einem Begriff zusammenfügen, aber die Beziehungen sind eigentlich so komplex, dass man sie mit dem Begriff nie ganz fassen kann. Also eigentlich sind die in sich leer. Und Liebe macht das ja auf jeden Fall, da haben wir doch schon von gesprochen, dass es verschiedene Arten der Liebe gibt, und dann gibt es aber das Universale, das Partikulare, also alles ist da in diesem Begriff drin. Und für Simone Weil wäre der Begriff dadurch ein empty word, das ist die eine Sache. Das andere ist die Lehre der Mangel, der das Begehren befeuert, ist natürlich in der Lacan'schen Psychoanalyse ganz wichtig, aber wird ja oft benannt, wird auch bei Anne Carson benannt, dass Eros immer von einem Mangel bewegt ist. Das dritte ist, dass die Liebe, ist jetzt so meine Beobachtung, vielleicht der Philosophie auch dient, weil sie selber immer so eine Leere benennt und deswegen ganz wichtig ist für die Philosophie, aber nicht im Sinne von wir können die Definition erschaffen, die es schon lange braucht, die noch niemand, wir können es jetzt ausdefinieren, sondern eigentlich, dass jede Theorie eine Leerstelle braucht, um in Bewegung zu bleiben, so wie Nancy's Denken in Bewegung bleibt, und dass Liebe das irgendwie gewährleisten kann. Und Anne Carson in diesem schönen Buch Eros the Bittersweet stellt diese Frage, die ich ganz wichtig finde: Worum geht's denn eigentlich in Liebesgedichten? Geht's um die, geht's um den Liebenden oder geht's um den oder die Geliebte? Und sie sagt, eigentlich geht's weder um den Liebenden noch die Geliebte oder den Geliebten, sondern es geht um diese Leere, die sich auftut. Also jedes Liebesgedicht handelt eigentlich von der Leere und weder und nicht von dem Geliebten. Und das finde ich ist intuitiv wahr, ne? Also
das wäre schön, wenn das so das wäre auch natürlich, wenn man dann endlose Sonette von Petrarca liest, dann bekommt man trotzdem oft so das Gefühl, dass es hier hauptsächlich um Petrarca geht und dass die Geliebte nur Anlass ist und auch darauf reduziert wird. Und das ist interessant, denn dieses Problem sehen wir öfter in der Philosophie der Liebe auch, dass wenn es um der Liebende geht, wie es bei Platon zum Beispiel ist, ja, es ist der Liebende, der Erastes, der mit dem Guten und Schönen in Verbindung kommt über die Liebe. Die Liebe, die anfängt mit dem Einzelnen, aber dann sich ausbreitet. Damit wird...
aber ausbreitet nicht im Sinne von man liebt viele andere, sondern universal wird, ne? Also von Partikular...
Universal wird in dem Sinne, dass man nicht länger nur das Schöne an dem einen erkennt, aber davon abstrahierend können wir sagen, die Schönheit in allen anderen
also anfängt die Idee zu sehen. Der Schönheit.
Und dann, ja, es gibt bestimmte Abstufung. Schritte, Abstufungen hier, bestimmte Schritte. Ja, nee. Also, dass es zwar mit körperlicher Schönheit anfängt und dass man dann im zweiten Schritt zu so etwas wie körperlicher Schönheit an sich aufsteigen kann. Drittens, dass man sieht, dass das eigentlich wichtige sittliche Schönheit ist. Und dann, wenn man all diese Schritte durchgemacht hat, hat man vielleicht eine Chance, das Schöne an sich zu sehen. In einem plötzlichen und weiter auch nicht zu beschreiben Moment. Problem ist hier, wir waren angefangen mit der Liebe zwischen dem Liebhaber und dem Geliebten. Der Geliebte ist aber völlig aus dem Spiel geraten am Ende. Und das Problem ist also, dass obwohl Platon die Liebe zum Allergöttlichsten macht und die Liebe an sich etwas gerade mit Begegnung, wenn wir mit Nancy lieber Begegnung als Beziehung sagen möchte, das hat bei Nancy etwas damit zu tun, dass Beziehungen auch zwischen Begriffe bestehen können. Mhm. Ja, also Begegnung ist etwas zwischen Menschen, die tatsächlich einander berühren können. Beziehungen ist ein abstraktes Begriff, das überall eingesetzt werden könnte. Gut, wenn es um Begegnung geht, dann haben wir schon bei Platon ganz am Anfang der Philosophie der Liebe ein großes Problem.
Weil der andere relativ schnell rausfällt, ne?
Der andere wird nie Teil einer Begegnung, aber nur Anlass für eine Bewegung, die den anderen sehr schnell übersteigt und vergisst. Das heißt also, der andere in seinem eigentlichen Anderssein ist dabei nie im Spiel. Nicht mal am Anfang, denn wir verlieben uns laut das Gastmahl erstens in schönen Körpern. Aber natürlich kann es nicht so sein, dass was mich zu mich macht, dass es erstens und letztens mein Körper ist. Der Körper spielt unbedingt eine Rolle, aber man könnte mir einen Arm abschneiden, dann bin ich bestimmt zerstümmelt und weniger schön, aber damit verliere ich noch nicht das, was mich zu mich macht. Mhm. Also es muss schon um etwas anderes gehen hier. Frage ist denn, was? Wie kann der andere in der Liebe als Geliebter wirklich zu sprechen kommen? Und das ist eine schwierige Frage, woran viele Denker scheitern. Wir haben genau das gleiche Problem bei Augustinus zum Beispiel, der meint, Liebe ist schön und gut. Das steht ja in der Bibel, also es muss so sein. Aber passen wir mal auf, dass die Liebe sich auf das Richtige richten muss. Und das heißt also nicht auf den Menschen als körperlich, aber auch nicht mal als intellektuell reizvoll, interessant, besonders, aber nur als Geschöpf Gottes. Wir lieben die anderen, indem wir gedenken, dass sie auch von Gott erschaffen und gewünscht sind. Und sobald wir in der Liebe etwas anderes machen, verfallen wir in die Sünde. Das heißt also, auch bei Augustinus haben wir diese Doppelbewegung, dass einerseits der andere ganz wichtig ist, denn es gibt keine Liebe ohne den anderen, dass andererseits gerade das, was wir als das Wichtige an einem Geliebten sehen würden, zurückgewiesen wird. Und das ist nicht nur eine Frage von Sexualität oder Keuschheit, aber auch eine Frage von Partikularität. Ja? Der andere als anderer kommt so nicht mehr im Blick. Interessant ist auch hier, dass es nicht reicht, einfach zu sagen, ja, das Christentum hat es ja nicht verstanden, wie es läuft mit der Liebe, denn die sind einfach zu prüde und zu auf Gott fixiert. Hannah Arendt schreibt in ihrer Dissertation, das Problem mit christlichen Denkern wie Augustinus ist gerade, dass sie pseudo-christlich sind. Das ist also schon eine pikante These. Wieso das? Sie meint, dass das Christentum, das wir im Neuen Testament finden, gerade auf Liebe als Begegnung gerichtet ist und das Anderssein des anderen gerade in diese Liebesbewegung geehrt werden kann. Augustinus verliert das alles, da er zu viel Philosophie gelesen hat, zu viel Plotin. Und ja, der Neoplatonismus hat ihn also verrückt gemacht. Aber wir sollten das besser machen. Und das heißt, dass wir eine atheistische Jüdin haben hier, die dem Kirchenvater vorwirft, nicht christlich genug zu sein. Ich glaube, sie hat da unbedingt recht. Und wir sollten also versuchen, mit ihr das weiterzudenken. Was heißt es, Liebe zu erfassen als Begegnung mit dem anderen, gerade in seinem Anderssein? Denn ansonsten erscheint der andere in der Liebe nur als eine Liste von Eigenschaften, von körperlicher Schönheit, von andere Merkmale, die intellektuell sind oder gesellschaftlich. So erreicht man aber nie das, was wir, würde ich sagen, alle mehr oder weniger erwarten von der Liebe. Ob wir es tatsächlich bekommen können oder nicht, das sei hingestellt. Irgendwie erwarten wir von der Liebe, dass wir in unsere höchstpersönliche Eigentlichkeit gesehen und anerkannt werden.
Mhm. Ja, das stimmt. Und aber auch da wieder so eine Nachträglichkeit, weil wenn man sich verliebt, kennt man den anderen Menschen ja noch nicht. Und weder kann man ihn in seiner höchstpersönlichen Eigenheit sehen, noch er kann er oder sie einen sehen. Und das ist dann was erst im Nachhinein realisiert werden soll. Aber zuerst gibt es ja dieses starke Gefühl, das auf noch nichts fußt, ne? Also noch auf keiner Information, das ist ja noch nichts da. Das ist erstmal wie der Köder, der einen reinzieht. Und dann will man das aber auch kriegen, was das Gefühl schon vorab quasi preemptively versprochen hat.
Ja, winke oder spüre soll es schon geben.
Ja.
Und dann muss sich etwas zeigen. Mhm. Aber der Witz ist natürlich, Was zeigt sich denn, wenn mein höchstpersönlich eigentlicher Selbst sich zeigt? Das ist noch nicht so einfach, denn wir sind nicht, wir sind als Menschen nicht bestimmt, wie Tische oder Bäume das sind und sogar auch nicht wie Tiere. Das ist vielleicht so ein bisschen unpopulär, das zu sagen heutzutage, aber Tiger sind hauptsächlich Tiger und machen sich keine Gedanken dabei, was sie denn tun sollten, um gute Tiger zu sein. Sie haben also schon von der Natur eine Bestimmtheit empfangen und das ist auch gut so. Wir Menschen aber haben keine eingeschriebene, vorgegebene Identität in diesem Sinne.
Ja, oder was du jetzt sagst, sich dem anderen als in seinem wahren Selbst zu zeigen, geht ja von so einem, setzt ja so einen Essenzbegriff oder so eine Essenz voraus, die schon da ist, die ich dann erstmal jemand anderem gegenüber zeigen oder offenbaren kann. Und die, das ist ja auch in Kritik geraten, diese essentielle Selbstbestimmung sozusagen. Und auch Nancy in diesem letzten Buch, Begegnung, verweist nochmal darauf, dass sowohl im Englischen als auch im Französischen als auch im Deutschen das Wort Begegnung immer das Gegen drin hat. Ne? Also Encounter oder Rencontre oder Begegnung. Und dass sozusagen die Begegnung immer beides ist, Nähe und Distanz. Und dass die Nähe, und das ist natürlich sehr schön dialektisch gedacht, aber dass ich die Nähe erst durch die Distanz herstellen kann oder erst indem ich, wenn ich jemanden berühre, emotional berühre oder aber auch körperlich berühre, dann werde ich ja auch immer automatisch berührt und erst in dieser Begegnung mit dem anderen bildet sich dann, kann ich mich selbst, und das würde auch psychoanalytisch Sinn machen, kann ich mich selbst herausisolieren und in Anlehnung und Abgrenzung sagen, wer ich eigentlich selber bin. Und weil der Liebesdiskurs oder der philosophische Diskurs über die Liebe ja irgendwie sehr stark darauf fixiert ist, von der Begegnung mit dem anderen zu sprechen, also immer, da ist immer die Zwei da. Und ich glaube, deswegen ist es auch so verführerisch, dass dann Leute wie Badiou auch von dieser, was uns jetzt vielleicht sehr heteronormativ vorkommt, von der Zweierbeziehung und dann eben auch von der heterosexuellen Zweierbeziehung ausgehen. Also sie setzt, fußt irgendwie auf dieser Annahme, dass die Begegnung mit dem anderen immer, dass sich da was scheidet in zwei. Ne? Und und komischerweise muss, und das wird dann schnell auch heteronormativ in dem Sinne, dass der andere dann irgendwie immer der andere des anderen Geschlechts sein muss. Das habe ich jetzt bei verschiedenen Autoren gelesen, weil es ja sonst nicht der richtige andere wäre, weil ich in der gleichgeschlechtlichen Beziehung ja eigentlich mir selber begegne. Oder mehr, als wenn ich dem anderen Geschlecht begegne. Was für mich völlig absurd ist, weil der andere ist doch immer der fundamental andere. Also irgendwie so ein Merkmal wie das Geschlecht herauszunehmen und zu sagen, ach ja, wir teilen, dass wir beide einen Penis haben und dadurch sind wir einander näher, ist, ich finde, der andere, ob jetzt gleich desselben Geschlechts oder nicht, ist immer absolut fremd. Und wo zieht man jetzt die Linie? Und die anhand des Geschlechts zu ziehen, kommt mir einfach absurd vor. Aber es ist vielleicht auch ein bisschen dem, weiß ich nicht, Alter der Autoren geschuldet.
Ja, aber bei Badiou ist es tatsächlich merkwürdig, ja, dass er einerseits als moderner Marxist sagen muss und auch sagt, ja, Homosexualität, kein Problem natürlich, ganz gut, aber trotzdem gibt es irgendwie immer Mann und Frau. Mhm. Kommt nicht darauf an, dass die beide einen Penis haben, aber es gibt immer ein Männchen und ein Weibchen. Ob wir homosexuelle Paare immer so einteilen können, bleibt natürlich die Frage.
Ja, genau. Ich glaube, meine Vermutung ist eben, dass es dass die Liebe als Beziehung zwischen Zweien zu fassen, also die Liebe des einen mit dem anderen, dass es bei der Zwei vielleicht diese Problematik anfängt, weil die Zwei dann einen schnell in die Richtung bringt von dem Leben zu zweit und dem anderen Geschlecht. Deswegen würde ich gerne nochmal als Kontrast nochmal Julia Kristeva einbringen, die eigentlich davon ausgeht, dass sich das Eins, nämlich das Individuum, das Subjekt erst bildet, erst geschaffen wird durch die Liebe. Also wenn du von dem Polymorph-Perversen der Mutter-Kind-Diade, die Freud beschreibt, ausgeht, gehst, also dass es eigentlich noch gar kein Subjekt und kein Individuum gibt, sondern dass Mutter und Kind eins sind, verschmolzen sind und es zwar so fragmentarische, sensorische Eindrücke gibt, aber die sich für das Kind noch nicht zusammensetzen als ein, das bin ich. Es gibt also noch kein Eins. Dass dann, Kristeva würde jetzt sagen, durch die Sprache, durch das Wort, das fremde Wort des anderen, das mich trifft und dass ich erstmal, das ist noch kein Objekt, das ist eher nur so ein Nicht-Objekt, aber dadurch lerne ich sozusagen, nehme ich den anderen irgendwie in mich auf und lerne durch die Sprache und die Identifizierung wie der andere zu sein, dadurch bildet sich erst das Eins. Das heißt, bei Kristeva wäre die Liebe nicht erstmal, also vor der Liebe, die ein Zwei braucht, gibt es eine Liebe, die ein Eins erst schafft. Und ich finde das ganz wichtig, das noch so zu ergänzen, oder meine Hoffnung ist, dass man damit vielleicht aus dieser komischen Zweierschaltung, die Liebe, in die diese Liebesdiskurse immer fallen, ein bisschen rauskommt, weil man dann natürlich psychoanalytisch, von der psychoanalytischen Richtung aus, aber weil es dann am Anfang einen undefinierten Verschmelzungszustand gibt, dann eine Herausbildung des Eins, dann vielleicht die Suche nach dem Zwei, um aber eigentlich diesen Verschmelzungszustand wieder zu erreichen, den man aber nie erreichen kann. Und dann, sondern man bleibt dann gefangen in der Begegnung, die auch immer ein Gegen enthält. Also der andere bleibt immer der andere, ist aber eigentlich ist diese Liebe dann der Versuch, etwas wiederherzustellen oder erinnern an irgendwas, was einen selber erstmal zu einem Eins gemacht hat. Also nur in der Arithmetik der Liebe sozusagen will ich die Eins gerne noch einbringen. Eine andere Sache, die Kristeva noch sagt, ist, die Liebe ist ein Schmerz oder ein Wort oder ein Liebesbrief. Das sagt sie einfach so, das ist faszinierend, da steht auf einmal dieser Satz.
So wie die Franzosen es machen.
Genau.
Sagen wir einfach, behaupten wir.
Genau.
Und dann?
Und die Liebe, wenn man sich das so erklären möchte, dann kann man sagen, die Liebe ist ein Schmerz, was ja immer auch bei Kristeva ganz klar dann eine Schmerzlust ist, eine Jouissance. Vielleicht das, was man in Worten nicht fassen kann. Also erstmal nur diese Jouissance-Erfahrung. Oder ein Wort, da könnte man jetzt sagen, das ist dann das, worüber wir schon gesprochen haben, was natürlich wird über Liebe gesprochen in der Philosophie und wir verwenden den Begriff Liebe, aber geklärt ist er eigentlich nicht. Und dann aber ein Liebesbrief. Und ich frage mich, was sie damit meint. Und vielleicht meint sie da eben die Beziehung zum anderen oder was, worüber wir gerade schon gesprochen haben, ist, um wen geht es eigentlich im Liebesbrief? Ne? Also ist das ähnlich wie im Liebesgedicht? Und manchmal sind Liebesgedichte ja auch Liebesbriefe oder andersrum. Geht es eigentlich um den anderen oder geht es um mich oder geht es um die Leere, wie Anne Carson das sagen würde? Und hier kommt mir noch was in den Sinn. Ich hatte gerade gesagt, dass Nancy darauf hinweist, dass die Begegnung immer das Gegen beinhaltet. Und der Liebesbrief, also es geht immer um eine Nähe und eine Distanz. Also darum, dass jemand mir nahe ist und dabei trotzdem der andere bleibt und dass ich in der Nähe die Distanz spüre. Und ich frage mich, ob Kristeva genau das damit meint. Also dass der Liebesbrief ist ja eine sehnende Artikulation und es schreit nach Nähe und aber erfordert die Distanz. Und erst durch die Distanz kommt der Liebesbrief, wird der Liebesbrief überhaupt erst notwendig. Und weil du vorher schon ein bisschen über Religion und Liebe gesprochen hast und wie oft die Liebe zu Gott mobilisiert wird, es gibt natürlich in der Religionsgeschichte auch die mystische Erfahrung als eine Liebes- oder Lusterfahrung, die sich irgendwie schon auf Gott richtet, aber nochmal anders ist. Also es ist nicht so die augustinische Liebe zum absoluten Gott, sondern es geht ja irgendwie auf in dieser Erotik und in dieser Lust der Erfahrung, die sich eigentlich nicht in Worte fassen lässt. Und es gibt diese französische Mystikerin Marguerite Porret, die versucht, einen Gott oder ihre mystische Erfahrung und aber auch Gott zu fassen mit dem Begriff the near far. Also Gott ist das, was fern und nah gleichzeitig ist. Und ich glaube, dass der Liebesbrief eigentlich was Ähnliches ist. Also der Liebesbrief braucht der Liebesbrief und vielleicht die Liebe selber, das wäre jetzt die Frage. Also ob Liebe, Liebesbrief und Gott eigentlich immer diese Spannung zwischen Nähe und Distanz sind.
Da haben wir schon ganz viel. Also denken wir erstmal nach. Liebe als Gefühl, das schmerzt, aber auch süß ist, wie bei Sappho wir schon finden, dass dasjenige, was zu gleicher Zeit herb ist und doch auch süß, aber gerade daher auch nicht einfach artikuliert werden kann und erstmal als bloßes Gefühl da bleibt. Dann zweitens Liebe als Wort, aber Wort vielleicht nur als Gerede, vielleicht sogar höchst intellektuelles Gerede, aber trotzdem abstrakte Begriffe, die dieser Erfahrung der Liebe irgendwie nicht gerecht werden. Und drittens Liebe als Praxis irgendwie, als Austausch, als Sehnen, aber auch als Zurückempfangen, möglicherweise. Das kommt natürlich darauf an. Es gibt Liebesbriefe, die unbeantwortet bleiben. Aber wenn es zu einer Korrespondenz kommt, haben wir eine andere Lage. Dann könnte so etwas wie Dialog auch stattfinden. Mit Gott ist es schwieriger, denn der schreibt nicht oft zurück. Und für dieses Problem gibt es wenn wir uns auf das Christentum beschränken, natürlich unterschiedliche Lösungen. Du hast gerade die Mystiker erwähnt, da muss man natürlich vorsichtig sein und sagen, was wir so einfach und pauschal mystisch nennen, ist gar so deutlich nicht, auch nicht in der christlichen Tradition. Da gibt es ganz intellektuelle Modelle von Begegnung mit Gott, selbst Vergessen und Auflösung im Absoluten einerseits. Andererseits, und das findet man gerade im Mittelalter bei weiblichen Autoren, daher ist es ein pikantes Thema, dass die Körperlichkeit gerade als Zugang zum Absoluten erfahren wird, da das Intellektuelle uns nur Konstruktionen und daher auch nur menschliche Konstruktionen, Irrtümer gibt. Aber das Unmittelbare, das Unausweichliche der körperlichen Erfahrung wäre dann irgendwie der Weg zum Gott. Das sind also unterschiedliche Modelle. Aber bei den beiden ist es nicht deutlich, wie so etwas wie Korrespondenz, Dialog, Austausch, Anerkennung stattfinden würde. Eher ist es so, dass diese Erfahrungen dann gipfeln in einem Moment oder in einer Erfahrung von Einwerdung, Selbstverlust, Aufnahme im Absoluten, die dann aber, diese Aufnahme kann dann auch nicht mehr in Worten gefasst werden. Und da würde ich sagen, ist das hilfreich als Liebesmodell? Da wird etwas Bestimmtes.
Du meinst jetzt die mystische...
Ja, genau, genau. Wenn so etwas das Modell wäre, dann ist die Frage, was machen wir nachher? Was trägt so eine Liebeserfahrung bei an die Umgestaltung unserer Welt?
Muss die Liebeserfahrung denn etwas beitragen zur Umgestaltung unserer Welt?
Ich würde sagen, wenn dann hat Badiou vielleicht doch irgendwo recht, wenn er sagt, dass es darauf ankommt, dass die Welt sich erneut als Spielplatz der Möglichkeit zeigt und nicht nur als Bestimmung, nicht nur das, was wir einfach haben und was wir einfach müssen, aber das, was sein könnte. Wenn man sich aber ganz von der Welt abkehrt, dann ist die Liebe überhaupt nicht mehr in der Welt beheimatet. Und das würde dazu leiten, dass man einerseits so etwas hat wie eine transzendente Liebe, die aber nicht weiter artikuliert werden kann, die unbestimmt ist und bleiben muss, die nur als Gipfelerfahrung beschrieben werden kann, so ungefähr. Und andererseits eine verfallene Welt, die als hoffnungslos aufgegeben wird.
Ja, ich weiß nicht, ob ich das so mitgehen würde. Ich weiß, dass mir ist schon aufgefallen, dass oft in den Betrachtungen zur Liebe oft die letzte Wendung im Buch dann der Versuch einer Neuformulierung einer Ethik ist. Das ist eigentlich, wo die meisten Autoren dann am Ende landen. Der dritte Teil ist immer die Ethik. Ich bin nicht so überzeugt, ob sich die Liebe für die Ethik so eignet. Und ich glaube, das liegt eben daran, dass diese sehr subjektive... Also ich glaube, der Anspruch kommt daher, oder dieses Problem, was wir vorhin schon besprochen haben, dass die Liebe was sehr Partikulares ausdrückt und was sehr Universelles gleichzeitig. Das Universelle schreit natürlich nach einer Ethik. Und das Partikulare, ob sich das Partikulare für die Ethik eignet, ist nochmal eine ganz andere Frage. Also ob ich sozusagen, gerade wenn jemand wie Badiou von einer Zweierbeziehung spricht, wie lässt sich das dann übertragen auf die Beziehung zu anderen Menschen im Allgemeinen, vor allem wenn diese Zweierbeziehung als eine Beziehung mit der einen Person in der Zeit fixiert wird. Also was kann ich dann daraus ableiten? Und ich hatte dir vorab in unserer Korrespondenz kurz geschrieben, dass ich dieses Buch gelesen habe von François Julien über das Intime. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist, aber das ist ein französischer Autor, der eigentlich im Gegensatz zu vielen anderen, die sagen, oh Gott, die Liebe ist aus der Philosophie verloren gegangen, wie können wir die wieder mobilisieren? Der sagt, um Gottes Willen, alle reden nur noch von Liebe in der französischen Philosophie. Also ihm ist es eigentlich viel zu viel. Und bestätigen damit so einen Mythos oder reinstallieren eigentlich so einen Mythos, der schon längst ausgedient haben sollte, weil der sich... weil Liebe eben so viel Verschiedenes benennt, dass es sich... das Wort totgeschliffen ist und versucht dagegen dann eben den Begriff des Intimen zu prägen, aber auch sehr stark an der Zweierbeziehung und vor allem auch am anderen Geschlecht. Also wir haben da auch die Zweigeschlechtlichkeit. Aber versteht das Intime als etwas, das sich aufspannt zwischen, also ein Raum, der sich aufspannt zwischen zwei Menschen, der aber nicht, den er nicht Liebe nennen will, weil er eben diese Unschärfe der Liebe, weil er sagt, dass es sich dafür nicht eignet. Und ganz am Ende versucht er aus diesem intimen Verhältnis eigentlich dem zwischen zwei Menschen auch wieder eine Ethik abzuleiten. Und meiner Meinung nach landet er da genau in der gleichen Problematik wie mit dem wie der Liebesproblematik, womit er das Buch eigentlich angefangen hat. Oder ersetzt eigentlich den einen Begriff durch den anderen. Und Ethik und Liebe, ich weiß es nicht, ob sich das so verbinden lässt. Vielleicht bist du da anderer Meinung. Was mir aufgefallen ist, ist, dass in den letzten Jahren eher ein Wort, das mit dem Liebesdiskurs auch in Verbindung gebracht wird, eigentlich in der Ethik eine große Rolle spielt, und das ist Care, also die Sorge. Natürlich auch ein Begriff der Philosophie, und natürlich hat Heidegger viel über die Sorge und die Fürsorge und sowas geschrieben. Aber irgendwie scheint die Liebe in unseren Ethikdebatten abgelöst zu werden von dem Begriff der Sorge, was vielleicht genau dieses Problem lösen soll. Wie lässt sich Liebe als partikulare Erfahrung universalisieren in der Ethik? Ne? Okay.
Leute, die hoffen, da etwas bei Heidegger zu finden, müssen erstmal aufpassen, würde ich sagen. Denn bei Heidegger ist der Begriff Sorge natürlich gar nicht auf so etwas wie Caritas im katholischen Sinn ausgerichtet. Sorge heißt für Heidegger nur Bezogenheit, dass etwas mir angeht, dass es mir irgendwie bedeutungsvoll ist. Das heißt aber nicht, dass das heißt, dass ich das auch angenehm oder gut finde und hege und pflege. Wenn jemand mir verhasst ist, ist das für Heidegger auch eine Form von Sorge in diesem Sinn. Also
das hat es ja auch im Deutschen zumindest hat es ja auch diese Doppelbedeutung. Ich kann mich um jemanden sorgen, das ist dann die Fürsorge, aber jemand kann mir auch Sorgen bereiten.
Ja.
Also es ist eigentlich beides in dem Wort drin.
Ja. Damit will ich nicht sagen, dass es bei Heidegger überhaupt nicht so etwas wie Liebe gibt. Das wird oft behauptet. Jaspers zum Beispiel schreibt in einer Bemerkung über Sein und Zeit, das Buch sei liebelos und daher nicht zu lieben. So etwas. Als ob diese Dimension von passionierte Beziehung auf einen anderen überhaupt keine Rolle spielt da. Da ist eine ganze Industrie, sagen wir mal, von Heidegger Kritik, die sich davon gespeist hat. Man findet das zum Beispiel im pursten Sinn bei Levinas, der eigentlich darauf seine ganze Karriere gebaut hat, zu sagen, bei Heidegger geht es nur um der Einzelne in seiner Einzelheit und der andere kommt nie zu Wort. Das ist aber grundverfehlt. Heidegger spricht ganz deutlich, auch schon in Sein und Zeit, darüber, dass es so etwas wie Freundschaft gibt. Und wirkliche Freundschaft ist gerade nicht, wenn man dem anderen zeigt, wie man leben sollte oder wenn man seine Sorgen vorwegnimmt, indem man alles organisiert oder durchspielt schon vorher, aber gerade indem man dem anderen klar macht, dass er mit und in seiner eigenen Freiheit leben muss. Und das heißt also nicht Vorgedeutetes nachzumachen, aber eigene Wege zu finden.
Vielleicht, also das wird ja oft einander gegenübergestellt, Freundschaft und Liebe, ne? Als wären es zwei Dinge, obwohl es sich ja, wie wir vorhin gesagt haben, in den verschiedenen Begriffen für Liebe schon abbildet, dass es die Liebe, also die Freundschaft als Liebe, dass das natürlich auch eine Form der Liebe sein kann. Nancy schreibt auch in diesem Begegnungsbuch, dass die Liebe fragil ist, weil sie aus dieser Nähe und dieser Distanz eigentlich, weil sie versucht, die Nähe und die Distanz zu überwinden und da eigentlich eine Verwachsung anstrebt, dass sie deswegen sehr fragil ist und dass die Freundschaft auch fragil ist, aber ein bisschen weniger, weil da, wo die Liebesbeziehung versucht, eine Verwachsung herzustellen, die Freundschaft eher eine Gelenkstelle, mit der Gelenkstelle versucht, die Distanz zu überwinden und daraus eine Nähe zu machen. Und insofern könnte man ja schon fragen, ob nicht die Freundschaft sich eher für eine Ethik anbietet als die Liebe.
Könnte man sagen, aber trotzdem ist es nicht so klar, dass die zwei so sehr getrennt sind. Denn obwohl Heidegger ziemlich wenig schreibt über die Liebe, haben wir natürlich seine Liebesbriefe, die er schreibt für Hannah Arendt, also diese Korrespondenz haben wir. Und da sehen wir, dass eigentlich das Vokabularium, das er entwickelt in seiner Zeit, auch gerade in der Liebe dann verwendet werden kann, um diese Beziehung zu beschreiben.
Also er hat es bewusst aus seiner Theorie herausgehalten, aber in der persönlichen Korrespondenz wird es sichtbar?
Könnte man behaupten, ja. Ja. Und was heißt das denn? Naja, da erfindet er ein Augustinus-Zitat. Augustinus behauptet irgendwo etwas, das ungefähr sich so anhört, aber ganz genau ist es nicht. Es ist hauptsächlich Heidegger selbst, der mittels Augustinus spricht. Amor volo ut sis. Ich liebe heißt, ich will, dass du seiest. Was würde sowas heißen? Für Heidegger würde das heißen, Liebe heißt so etwas wie der Wunsch, aber auch dann natürlich die dazu gehörige Praxis, dass der andere sich freigesetzt fühlt in seinem eigenen Sein. Das heißt also nicht Bestimmtheit, keine Stetigkeit, nicht mal ein Projekt, das mit Treue bis zum Ende gefolgt werden muss, aber dass diese Unruhe, diese Unsicherheit, die wir als freie Menschen haben, freigesetzt werden muss. Und gerade in der Erschütterung, die die Liebe effektuiert, kann sowas sich gestalten. Heidegger liebt das Wort Freiheit nicht allzu sehr, denn es ist philosophisch sehr belastet, seit Kant und Hegel und so weiter. Und wenn wir das alles nicht mitnehmen möchten, diesen Last, dann sucht man lieber ein anderes Wort. Wir möchten hier auch nicht natürlich zusammen alles, was Heidegger so über Sein zu sagen hat, wiederholen. Das wäre langweilig. Warum geht es also? Wenn Heidegger redet über Eigentlichkeit, geht es nicht um einen inneren Kern, die wir alle schon bei uns haben und die wir nur irgendwie entdecken müssen. Aber es geht darum, dass wir wenn wir irgendwie versuchen, uns von den Voreingenommenheit der Welt loszulösen, wir entdecken, dass wir fundamentell frei sein sollten, mindestens. Ob wir es auch schaffen, ist noch eine andere Frage. Das gilt also für die Freundschaft, aber auch und stärker noch für die Liebesbegegnung, dass die Erschütterung, die wir erfahren, genau dazu dient, uns die Möglichkeit, frei zu sein, deutlich zu machen. Denn nur da, wo alte Annahmen verschwinden, wo das Stetige niedergestoßen wird, bietet sich die Möglichkeit für etwas anderes, für etwas Neues an.
Also auch ein Ereignis, das mir aber genau, das sozusagen den Grund bereitet dafür, dass ich sage, jetzt von hier an weiß ich nicht, wie es weitergeht, es ist Raum für was Neues.
Ja, wenn er also sagt, amo heißt volo ut sis, meint es gerade nicht, ich finde es so toll, dass du bist, wie du bist, mit deinen Haaren und mit deinen tollen Ideen und so weiter. Nein. Ich liebe dich meint etwas in dir, das ich nicht weiter beschreiben kann, das ich nicht weiter fassen kann, macht, dass ich will, dass du diese Freiheit, die du schon irgendwie zeigst, tatsächlich verwirklichen kannst.
Also hier wieder die Leerstelle, die ich dem anderen aber eigentlich zugestehe. Und in dieser Leerstelle, die ich in dem anderen bemerke und für die ich den anderen liebe, obwohl es eine Leerstelle ist, gerade dadurch, dass es nicht benannt ist, ist die Freiheit des anderen als Zugeständnis.
Ja, aber auch als Aufruf, also diese Leerstelle zu entdecken und zu verwirklichen und nicht zu verdecken mit Vormeinungen und mit ruhelose Tätigkeit in der Welt, die auf nichts zielt letztendlich. Ja.
Also wieder die Leere.
Wieder die Leere, ja.
Auf die Leere folgt die Stille, so können wir jetzt aufhören. Ich will mich noch, ich will noch ein Wort ins Spiel bringen, dass ich, von dem ich eigentlich entsetzt bin, dass es das nicht gibt. Und das ist jetzt ein Sprung weg von Heidegger und zurück zum Liebesbrief. Und zwar, das Deutsche ist ja bekanntermaßen die Sprache des Kompositums. Also wo du, du sprichst ja sehr, sehr gut Deutsch, dir ist es also bewusst, dass man im Deutschen Substantive endlos zusammenreihen kann und dadurch es einen sehr reichen Wortschatz gibt. Und es gibt aber ein Wort, das es nicht gibt, jedenfalls wenn man Google glaubt, weil ich habe es gegoogelt und ich habe nur einen einzigen Eintrag gefunden, von dem ich aber, wo ich aber denke, dass es das geben müsste, und das ist die Liebesbrieffreundschaft. Also es gibt das Wort Freundschaft, es gibt das Wort Brieffreundschaft, es gibt das Wort Liebe, aber es gibt nicht das Wort Liebesbrieffreundschaft. Das heißt, Liebesbriefe schreibt man nur in der Liebe. Und ich glaube aber, man kann Liebesbriefe auch in einer, wenn wir diese Begriffe überhaupt aufrechterhalten wollen, Liebe und Freundschaft als Gegensatz, und nicht davon ausgehen, dass sich das sowieso mischt. Aber ich glaube, es gibt Liebesbriefe, die vielleicht nicht an den anderen adressiert sind als Anrufung meines Sehens, sondern die wirklich einen Dialog wollen. Also das hast du ja vorhin kurz eingebracht, auch mit der Beziehung zu Gott und als ich dieses Chris Herrwart-Zitat gebracht habe, die Liebe ist ein Liebesbrief. Dass es natürlich Liebesbriefe oder Liebesgedichte gibt, die eigentlich vermeintlich den anderen adressieren, aber es geht um einen selbst, oder sie adressieren eigentlich diese Leere. Und dann hast du das Dialogische eingebracht und gesagt, das ist ein bisschen ein Problem, Gott schreibt nicht zurück. Und es gibt ja aber Mischbeziehungen, also Beziehungen, die keine reinen Liebesbeziehungen sind, in dem Sinne, wie Badiou das jetzt gerne verstehen würde, die aber auch mehr sind als Freundschaften und wo sich aber in einem Dialog, in einem Austausch was ergeben kann, eine Korrespondenz ergeben kann, wo ich sagen würde, das sind Liebesbriefe, aber es sind nicht diese, also es ist dieses spielerische Hin und Her von geschriebenen und Worten, was ich sehr anregend finde. Ne? Also und das, und sowas würde ich als, in diese Art von Korrespondenz würde ich als Liebesbrieffreundschaft verstehen und glaube auch, dass man die etablieren kann und dass es vielleicht jetzt irgendwie auch eine Sublimierung ist in Worten, aber irgendwie ein Format, dass es, glaube ich, schon gibt, aber das als solches nicht bezeichnet wird, aber von dem es noch mehr geben sollte. Dahinter steht die Frage, die ich schon mehrfach diskutiert und anderen Leuten gestellt habe und die dir vorhin nicht gestellt habe, aber die Frage, braucht ein Liebesbrief eine Antwort? Ich würde sagen, eigentlich nein, aus genannten Gründen, weil es die Frage ist, wen es adressiert. Brauchte der Liebesbrief in der Liebesbrieffreundschaft eine Antwort? Da würde ich eigentlich sagen, ja.
Ich finde es gefährlich zu sagen, dass ein Liebesbrief keine Antwort braucht.
Ich weiß, da widersprechen mir viele.
Sobald man so etwas zusteht, dann ist die Gefahr, dass der Geliebte nur als Projektionsfläche auftritt und damit wird das Briefenschreiben zu einer Spielerei mit sich selbst. Dann kommt man eigentlich aber nicht aus seinem eigenen Selbst heraus. Und wenn das so ist, dann würde ich sagen, ist so etwas wie Begegnung unmöglich. Und wo Begegnung vom Anfang an unmöglich ist, können wir auch nicht über Liebe reden. Vielleicht so etwas wie der Anfang der Liebe könnte so gestaltet sein. Und wenn es dabei bleibt, dann spielen wir nur mit uns selbst. Und wie wir wissen, ist Masturbation nicht das Gleiche wie Sex.
Ja,
da würde ich sagen, hat Woody Allen wirklich Unrecht, wenn er sagt, don't crack masturbation, you know, it's sex with someone you really love.
Ja, ich würde mich ja sehr für die Autoerotik einsetzen, was Audre Lorde zum Beispiel auch getan hat in ihren Schriften über die Erotik als revolutionäre und politische Kraft, spricht sie aus der unterdrückten Frau. Da spricht sie ausdrücklich von der Autoerotik, weil hier auch das, weil man sich in der Autoerotik selbst ein anderer werden kann, also weil man sich selbst als den anderen erfahren kann. Und gerade wenn man, das natürlich ist das eingeordnet in die feministische Tradition dieser Text und in den Grundgedanken, dass die Frau oft zum Objekt gemacht wird und sich auch oft nur als Objekt empfindet und die subjektive Position in den Hintergrund gerät und die Autoerotik kann sozusagen dem dienen, sich einerseits als Objekt der Berührung, aber auch als Subjekt der Berührung gleichzeitig zu erfahren und damit diese Gefangenheit in dem Objektstatus sozusagen aufbrechen. Also da ist für sie das auch ein Ereignis angesiedelt. Also Ereignis in dem Sinne, dass es eine Umwälzung nach sich ziehen kann oder revolutionäres Potenzial hat.
Mhm, aber dann doch eher als propedeutik, würde ich sagen. Dabei würde keiner junge Männer empfehlen, dass sie sich tiefer im autoerotischen Bereich versenken sollten. Und das machen die schon. Die ja. brauchen keine weiteren Hinweise, glaube ich.
Das war nicht das Publikum, das sie adressiert hat.
Ja, genau. Da gibt es auch so einen Unterschied.
Aber was sich hier natürlich zeigt ist, und das haben wir, also jetzt haben wir so viel über den einen und den anderen gesprochen und Liebe als Beziehung zum anderen. Und natürlich gibt es auch immer das andere in einem selbst. Ne? Also diese, was vielleicht auch diese Badiou oder so, was vielleicht da nicht so richtig vorkommt, ist das Fremde in einem selbst. Nancy spricht natürlich sehr viel darüber, also dieser bekannte Text der Eindringling, weil er eine Herztransplantation hatte und also quasi wirklich am eigenen Leib erfahren hat, dass was Fremdes in ihm zu Hause ist und nicht von seinem Körper auch abgestoßen wird. Also er wird sich selber fremd und deswegen hat er das stark theoretisiert. Aber das ist natürlich, gerade weil du sagst, der Liebesbrief ist keiner, wenn er keine Antwort kriegt, weil es dann keine Begegnungen gibt. Aber es gibt, glaube ich, schon eine Begegnung. Und das ist die Begegnung mit dem anderen in sich selbst. Und das mag Projektion sein. Oder so könnte man das jetzt abtun. Aber es ist ja trotzdem, es gibt ja auch sowas wie ein Selbstgespräch, das produktiv sein kann. Und vielleicht ist ein Liebesbrief ein Selbstgespräch, wo der andere ein Anlass ist. Aber ich glaube, es ist trotzdem noch eine Begegnung in dem Sinne, dass es eine Erfahrung mit dem anderen ist.
Das ist natürlich auch in der religiösen Tradition ein starkes Thema. Denn da ist es gerade, dass Gott auch angesiedelt ist. Wenn Augustinus berühmterweise in den Konfessionen sagt, Gott sei intimo interior meo, mir näher, als ich mir selbst bin, dann meint er genau so etwas wie das. Gott schreibt nicht zurück, wie gesagt, das ist ein Problem. Das heißt, der Dialog mit Gott, der zur gleichen Zeit irgendwie ein Selbstgespräch ist, markiert genau diese Dimension zwischen das bewusste, alltägliche Selbst und die Möglichkeit, dass alles doch ganz anders ist, als wir dachten, dass wir aufgerufen sind, anders zu leben, als wir leben. Also das will ich nicht, vom Tisch schieben, diese Möglichkeit. Zu gleicher Zeit denke ich, dass wenn man Liebe denken möchte als Begegnung, als die Erschütterung, die von der Begegnung ausgeht, brauchen wir ja mehr als unbeantwortete Briefe. Man könnte sagen, dass in der Tradition, wenn es um die Liebe geht, wir zwei Dimensionen haben. Einerseits eine horizontelle Dimension, die Liebe für den anderen, und andererseits diese vertikale Dimension, Liebe zu Gott. Ja? Das biblische Gebot ist da auch deutlich, wir sollten Gott lieben und der Nächste wie uns selbst. Und die Frage ist natürlich immer, das ist schön, das so zu sagen, hört sich gut an, aber was wissen wir denn darüber, was es heißt, Gott zu lieben? Da gibt es natürlich eine einfache Lösung, wenn man sagt, naja, Gott hat uns seine Gesetze gegeben und Gott lieben heißt also, seine Gesetze machen. Gut. Diese Antwort ist nicht einfach und direkt für uns zugänglich, wenn wir hier so darüber reden. Sei es, wir sind zufälligerweise besonders religiös und auch nochmal verknüpft mit dem hebräischen Bibel. Zweitens, was heißt es dann, den Nächsten zu lieben? Wie wir uns selbst lieben, auch undeutlich. Aber dritte Undeutlichkeit, und da wird es richtig spannend, was haben diese zwei Pole miteinander zu tun? Ja? Wie sind die verbunden, wenn überhaupt? Und was interessant ist, ist, wenn man sagt, wie Hannah Arendt auch versucht, in ihrem Buch über Augustinus, wenn man sagt, die richtige Liebe Gottes zeigt sich und äußert sich nur und gerade in der Begegnung mit dem anderen. Es gibt keine direkte Transzendenzerfahrung, wo wir dann mystisch aufsteigen und eins werden mit Gott, aber gerade in dem wir die Liebe in der Welt gestalten, erfüllen wir also auch das Gebot, Gott zu lieben. Das würde aber heißen, den Nächsten zu lieben, nicht so ungefähr oder nur mit Sorge zu umringen, aber gerade auch in dem Nächsten die Möglichkeit einer Neugestaltung der Welt zu sehen. Und mit Neugestaltung der Welt meine ich natürlich nicht, nicht notwendigerweise mindestens, dass wir alles mal anders machen werden, dass wir politische Revolutionen brauchen, dass wir uns anders benehmen müssen. Aber erstens mal, die Welt zu sehen, nicht als
gegeben, sondern als veränderbar. Also man ist eigentlich genau. Die Möglichkeit zur Neugestaltung der Welt.
Ja.
Das finde ich beruhigend, weil die Grundannahme, die Welt muss neu gestaltet werden, und das hat dieses teleologische auf Gott hinzuführen, finde ich ein bisschen problematisch, aber die Möglichkeit, dass es auch immer anders sein könnte, also ja eigentlich die Kontingenz der Welt in Praxis umgewandelt, ist natürlich eine Grundbedingung für Handeln oder für Tun oder für Praxis überhaupt. Und das ist wahrscheinlich dann was die Liebeserfahrung zeigt in ihrer Kontingenz. Es könnte auch anders, das ist ja die Definition von Kontingenz, es könnte auch anders sein.
Ja. Und es wäre nur, das Ganze wäre nur teleologisch, wenn wir denken, dass wir irgendwie einen Blaudruck haben oder empfangen könnten, wie die Welt dann aussehen sollte.
Ja, aber
darum geht es gerade nicht.
Genau, aber trotzdem gibt es gibt ja schon noch was anderes. Badiou denkt ja auch nicht, dass er die Folie hat, die ihm sagt, sozusagen, wie es aussehen soll. Und trotzdem unterscheidet er in richtig und falsch oder gut und böse. Also es gibt schon sozusagen eine angenommene Richtigkeit und eine angenommene Richtung, in die das gehen sollte. Und das ist dann vielleicht nicht teleologisch im Sinne von, da gibt es ein Ziel, aber die Richtung ist klar. Und macht Liebe zu so einer sauberen Angelegenheit. Und ich glaube, Liebe ist eigentlich keine saubere Angelegenheit. Und das ist vielleicht, wo die Psychoanalyse am ehesten, die Psychoanalyse vielleicht am ehesten annehmen kann, weil die Psychoanalyse nicht versucht, eine Theorie der Liebe zu formulieren eigentlich, sondern so wie Kristeva, oder es gibt natürlich verschiedene, kommt drauf an, über wen wir reden, aber Julia Kristeva sagt ausdrücklich, das ist nicht das Anliegen der Psychoanalyse, sondern wir haben es einfach eigentlich nur mit den Spuren zu tun. Wir haben es mit Symptomen zu tun und Einblicken und Fragmenten, was sie eigentlich so ein bisschen wieder zur Shattered Love von Nancy, da gibt es eine Verbindung, ne? Also er sagt, in diesen ganzen Splittern eigentlich, was ist die Liebe? Wir wollen immer die Liebe fassen. Naja, sie zeigt sich in diesen ganzen Splittern und darin, dass das eben, dass wir es nicht genau sagen können, sondern dass es überall aufscheint. Und die Psychoanalyse würde das jetzt vielleicht anerkennen und das Symptom nennen und daraus dann in einer anderen Beziehung, nämlich der psychoanalytischen Sitzung, das Verhältnis zum anderen nachspielen, um genau das zum Vorschein bringen zu können. Zersplitter, vielleicht ist das ein ganz gutes Stichwort, weil ich habe das Gefühl, wir haben viele Splitter, Fragmente heute zusammengebracht. Natürlich war klar, dass von vornherein klar, dass wir die Frage der Liebe nicht lösen. Aber wir haben so in verschiedene Richtungen einmal gezeigt. Wer weiß, ob sich das zusammensetzt, das kann dann der Hörer oder die Hörerin entscheiden. Vielen Dank, Martin.
Es war mir ein Vergnügen.
Es war mir auch ein Vergnügen.